für eine Handvoll Popcorn die neue Folge. Heute mit Sympathy for the Devil, Hunter Hunter, The Fable, Exit Wounds, The Spider Within, Ripley und Civil War und das erste Omen. Viel Spaß!
Hallo Hendrik.
Hallo Mike.
Na, ist die Stimmung gut heute?
Ja, irgendwie schon, ja. Die ganze Woche läuft schon irgendwie gut. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
Ist ja erst ein Tag alt, ja?
Ja, ja, zwei. Also Montag habe ich schon überstanden.
Ja, stimmt.
Naja, anderthalb, sind wir ehrlich.
Ja, bei mir auch gut. Ich bin ganz gut gelaunt heute und freue mich, weil wir eine sehr vollgepackte Folge heute haben.
Ja, eine geile Folge. Geile
Folge. War schon lange nicht mehr so viel irgendwie, weil, also ist ordentlich. Vor allem jetzt auch noch mit zwei Filmen im Hauptthema. Die jetzt demnächst im Kino an den Start gehen. Ich bin äußerst gut gelaunt. Äußerst gut gelaunt.
Ja, 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 aber die Themen geben es auch her. Also, dass man gut gelaunt ist, muss ich sagen. Also, ich finde es echt, ohne dass wir es jetzt aufgenommen haben, sage ich jetzt schon mal, wird eine krasse Folge.
Genau. Seid gespannt.
Genau.
Feedback-Time. Wir haben eine Nachricht gekriegt zu unserer Horrorfilme für Fortgeschrittene Teil 2 Folge. Das hat uns sehr gefreut, schon mal vorneweg. Von wegen, da sind ja ein paar richtig fiese Dinger dabei und ob man nicht noch ein Level hätte draufpacken können. Also quasi, wir haben ja die Horrorfilme für Einsteiger, wir haben dann die Horrorfilme für Fortgeschrittene, jetzt die zwei Folgen, die raus sind. Und man hätte ja noch ein Level drüber packen können, Horrorfilme für Hartgesottene oder sowas. Ja, hätte man machen können, wenn man es ganz, ganz genau nimmt. Aber nö.
Aber nö.
Ja, aber nee, also wir haben uns gesagt, komm, wir machen einmal Filme wirklich für Leute, die anfangen mit dem Genre. Und ich finde das dann, ja, so nach oben hin, da sind halt die Grenzen auch so zum Teil auch sehr verschwimmend, sodass ich finde, dass man, ja, man kann zwar schon nochmal Filme für Hartgesottene machen, aber das wären dann tatsächlich nochmal andere als die, die wir sogar schon besprochen hätten. Also es gibt so Genrebereiche, hier so Black Lava-Filme und so weiter, die sind richtig, richtig harte Scheiße. Und da ist unser Prädikat von der letzten Folge ist Kindergeburtstag dagegen gefühlt. Das würde ich, glaube ich, eher so bei Filme für Hartgesottene mit reintun. Wobei ich da auch ganz ehrlich sagen muss, da habe ich selber viel zu wenig auch gesehen und habe auch gar keinen Bock, die zu besprechen. Weil es ist mir zu abgedriftet, wirklich in ganz, ganz furchtbare Bereiche. Da habe ich irgendwie gar nicht so das Interesse. Und deswegen glaube ich zumindest, dass das, was wir besprochen haben, schon ganz gut in die fortgeschrittenen Richtung reinpasst, wenn auch am oberen Limit.
Ja, wobei, also ja, also alles zu dem allem Ja, was du jetzt gesagt hast, aber unterm Strich finde ich zwei Kategorien reichen, weil wenn man die Horrorfilme für Einsteiger geschaut hat, dann geht es ja darum, sich auch immer so ein bisschen dran zu tasten und alles darüber ist halt einfach für Fortgeschrittene. Da schaue ich dann halt mal The Thing oder so und denke, oh, das war jetzt ja schon irgendwie Suspense und war auch gruselig und Body Horror und alles drum und dran. Ach komm, dann probiere ich doch mal Martyrs. Weißt du, also ich will da jetzt nicht irgendwie, ich verstehe den Kommentar oder die Nachricht, verstehe ich tatsächlich, aber ich glaube, ich würde da einfach nur einen Cut in der Mitte machen. Weil ich meine, auch für Einsteiger, wir sprechen ja jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, von E.T., der Außerirdische, was wir jetzt als Horrorfilm für Anfänger gemacht haben, sondern das war ja mehr sowas wie It Follows, Smile, so Geschichten, wo man halt so ein bisschen reindriften kann in das Genre. Und ab dann geht halt Vollgas, keine Ahnung, oder?
Ja, genau. Also, ja, wie gesagt, so viel nur mal so als kleines Statement dazu.
Richtig.
Und da wir eine sehr volle Liste haben, heute machen wir es gar nicht viel länger, als es sein muss. Hendrik, fangen wir an mit dem Quiz.
Ja, ich hau mal die heutige Quizfrage raus. In welchem Film spielte Jamie Foxx einen blinden Musiker?
Okay. Das kann man natürlich überlegen. Wie viele blinde Musiker gab es in der Geschichte, über die ein Biopic gemacht wurden? Und wenn ihr das jetzt gerade macht, dann ja, sind wir gespannt nachher, was die Antwort ist.
Ganz richtig.
Sehr gut. Ja, dann Rückspultaste. Letzte Woche, Hendrik. Viel zu gucken gab es bei mir. Ich habe drei Sachen heute mitgebracht. Und zwar einmal Hunter Hunter, einen Survival Thriller mit einem Horror-Einschlag, so ein bisschen. Dann Sympathy for the Devil, der Nicolas Cage, oh Gott, Thriller. Nennen wir es mal Thriller. Und die neue Serie auf Netflix, Ripley. Was gibt's bei dir?
Ja, ich habe mitgebracht zwei Serien. Einmal The Fable, eine neue Anime-Serie, wo es gerade eine Folge gibt jetzt auf Disney Plus. Ich habe mitgebracht The Spider Within als Kurzfilm aus dem Spider-Verse. Und ich habe mitgebracht einen, in Anführungszeichen, Klassiker, nämlich Exit Wounds. Heißt das eigentlich Exit Wounds? Wahrscheinlich schon, oder? Exit Wounds?
Exit Wounds?
Keine Ahnung.
Das ist eine sehr gute Frage.
Die Kopjäger hab ich mir angeschaut. Mal wieder.
Genau. Ja, sehr schön. Da haben wir doch ein bisschen was. Fang doch mal an mit Spider-Man. Ich bin interessiert, was deine Meinung dazu ist.
Ja, genau. Kam ein neuer, oder was ist ein neuer Kurzfilm? Es kam jetzt ein Kurzfilm auf YouTube raus. Ist vor 12 Tagen online gegangen. Kann sich also jeder da draußen anschauen. Spielt im Spider-Verse und dreht sich eigentlich, also der geht, glaube ich, mit Intro und Abspannen 7 Minuten 30 oder wie, geht auch unterm Strich auch nur um Miles Morales und seinen Vater, die zu Hause allein mehr oder weniger sind. Der Vater möchte gerne so einen Filmabend schauen, aber Filmabend veranstalten, a.k.a. Filme schauen. Und genau, Miles kommt heim und hat aber keine Lust darauf, weil er einfach mit sich selbst zu kämpfen hat. Und es geht einfach unterm Strich, ohne dass ich zu viel verrate, weil der Film geht unterm Strich nur 5 Minuten. Wenn ich jetzt alles erzähle, dann braucht es auch keiner mehr sehen. Geht es einfach um, ja, persönliche Ängste überhaupt auszureichen als Spider-Man und mit dem ganzen Druck, der von außen herrscht, privat wie auch, sag ich jetzt mal, beruflich klarzukommen. Und auch vielleicht so ein gewisses Hinterfragen, inwieweit man sich da mit seinen Eltern auseinandersetzt oder man da auf eigenen Beinen oder Füßen steht und mit der Situation klarkommt. Und das alles wird so in 5 Minuten rund an Film verpackt, ist wieder total schön animiert, ist aber halt eine sehr persönliche Story ohne, also es kommt auch Action drin vor, ich sag's jetzt mal so, aber es geht mehr um diese Person Miles Morales einfach so ein bisschen mehr zu ergründen, wie sie auch in ihrem Inneren aussieht.
Ja.
Genau.
Okay. Habe ich auch geguckt.
Ja. Nee, fand ich auch gut. Also es ist jetzt nicht so groß, dass ich jetzt mache, wow. Aber wer so ein bisschen was ergänzend, einfach ein bisschen was persönlich ergänzend haben möchte zum ganzen Spider-Verse. Ich meine, da ist auf YouTube, geht 7 Minuten, da gibt es keine Ausreden.
Ja, das stimmt. Da kann man ruhig mal reingucken. Mhm. Ich habe mich nur gefragt, als es vorbei war, ich habe mich gefragt, was denn die Intention und der Sinn war, das zu machen. Weil das, was sie verpacken in diesen wenigen Minuten, finde ich sehr cool. Mhm. Aber viel zu wenig. Ja. Da hätte ich gedacht, mach doch einen 30-Minuten-Film draus. Oder so 20 Minuten oder irgendwas. Also einfach einen Moment länger, um vielleicht noch ein bisschen mehr reinzupacken. Weil für diese kurze Laufzeit dachte ich mir, was fange ich jetzt als Fan damit an? Also es ist jetzt einfach so, ja, okay, schön, ich habe noch ein bisschen mehr Content in diesem Miles Morales-Universum, was ich halt sehr mag. Aber der Sinn und Zweck hat sich mir da nicht so ganz erschlossen. Und es ist das nicht wertend gemeint. Also ich finde es sehr gut. Das ist eigentlich wie der Film. Es schließt nahtlos an, ne, von der Qualität her.
Ja, total.
Nichts zu sagen. Vor allem auch der etwas düsterere Anstrich hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ja, das waren so die Thoughts.
Ja, verstehe ich. Also der richtige, also was heißt Sinn? Ich verstehe schon, warum sie es machen. Es ist halt bloß die Laufzeit, die sie halt dafür nutzen, ist halt wirklich ein bisschen kurz, gebe ich dir recht. Aber es kommt schon rüber, glaube ich, was sie damit meinen.
Jo, dann habe ich geguckt in die neue Serie auf Netflix, Ripley, was die Geschichte von Tom Ripley erzählt. Kennt man vielleicht schon aus dem Film, der talentierte Mr. Ripley mit Matt Damon, der wiederum auf einem Buch basiert. Und so basiert auch jetzt die Serie Ripley auf diesem Buch, wo es um einen jungen Trickbetrüger geht, der nach Italien reist, beziehungsweise einen Auftrag bekommt, um nach Italien zu reisen, um den Sohn eines, was ist denn dieser Typ, der hat so eine Schifferei, ne? Oder wie nennt man das, wo Schiffe hergestellt werden oder so Boote hergestellt werden, so eine Reederei, ist das richtig?
Ja, ich glaube schon, ja. Ich weiß es aber nicht. Ja, aber ja.
Also es geht um jemanden, der halt eine Firma hat. So. Genau. Und dessen Sohn ist nach Italien auf und davon und er hätte halt gern wieder, dass sein Sohn zurückkommt in die USA, um wahrscheinlich auch das Erbe dieser Firma oder zumindest mal die Verantwortung, die in der Familie steckt, für diese Firma halt auch anzutreten. Und deswegen soll Tom halt losziehen und ihn überreden, wieder zurück in die USA zu kommen. Das Ganze spielt in den 60er Jahren. Und ja, Tom Ripley merkt, dass ihm dieses Leben dieser reichen Gesellschaft relativ gut gefällt, sodass er ja eigentlich beschließt, Teil dessen zu werden, mit allen Mitteln. So, das ist Ripley im Großen und Ganzen. Und wie gesagt, Film und Serie bedienen sich da an der gleichen Thematik. Ich habe jetzt mal angefangen reinzugucken, was ein Unterschied vielleicht ist zum Film. Ripley, die Serie, ist komplett in Schwarz-Weiß gedreht. Wir haben acht Folgen. Die gehen immer so roundabout eine Stunde. Ich glaube, die letzte Folge geht ein bisschen länger mit knapp 80 Minuten. Und fand ich jetzt ganz okay, muss ich sagen, von der ersten Folge her. Man muss dazu sagen, dass die Serie einen sehr, sehr arthausigen Anstrich hat. Also die ist sehr ruhig. Das sind sehr große, zum Teil wirklich fantastisch eingefangene Bilder, die mir da richtig Spaß gemacht haben. Aber es ist unfassbar entschleunigt. Also ich glaube, man muss da echt Bock drauf haben. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt rangeht und denkt sich, oh, so eine Unterhaltungs-Thriller-Crime-Serie, die Spaß macht. Also aufgrund des Thrill-Gehalts, das kriegt man nicht so wirklich. Also es ist doch alles irgendwie sehr, sehr entschleunigt. Tatsächlich hat es mich auch ganz, ganz hart erinnert an Equalizer 3, als er da in diesem italienischen Dorf ankommt, von den Settings her. Ich bin auch direkt mal losgezogen und habe geguckt, ob die an den gleichen Drehorten gedreht haben. Weil gerade wenn er da in diesem Stadtkern kommt und die Treppen hochläuft, das sah so krass aus wie 1:1 das Setting aus Equalizer 3. War es aber nicht. Hätte mich aber gefreut, wenn mein Auge das richtig erkannt hätte, war aber dann tatsächlich nur Quark.
Ach, in Italien sieht doch alles gleich aus.
Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, also ich fand es cool. Ich muss mal gucken, wann und wie ich es weiter gucke, weil es ist wirklich was, man muss sich da drauf einlassen können, dass das so ruhig vor sich hin wabert. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die weiteren Folgen dem genauso gegenüberstehen wie jetzt der ersten Folge. Ich werde es mal, wie gesagt, beobachten und guck mal noch in die zweite rein und dann mal schauen, ob es mich nach wie vor packt oder nicht. Ich fand die erste jetzt aber schon mal so interessant für mich, dass ich gehuckt war, weiter zu gucken, weil ich diesen Typ, der Tom Ripley spielt, also Andrew Scott, den fand ich schon sehr strange in dieser Rolle. Also so 5 Minuten vor Psychopath, so von dem, was er ausstrahlt. Und
ja, ist er aber fast immer, ja.
Ja.
Nee. Aber vielleicht als kurzer Gegenpol, ich habe auch mal in die erste Folge reingeschaut, habe es aber tatsächlich nicht geschafft, die fertig zu schauen, weil ich genau das Gegenbeispiel dazu bin. Also mir ist es viel zu arzi-fazi, viel zu langgezogen erzählt und viel zu, ja, einfach künstlerisch, also was ja arzi-fazi ja mehr oder weniger schon sagt. Boah, da war ich echt, vielleicht liegt es aber daran, dass ich an dem Tag echt viel geschaut habe und viel, naja, sag mal, unter Strich auf Blockbuster-Niveau, also sowas, wo du relativ gutes Pacing hast, bleibst immer unterhalten, musst jetzt nicht so übertrieben konzentriert sein. Und da ist es halt, boah, das hat mir echt so ein bisschen, ich habe direkt nach 2 Minuten habe ich gemerkt, okay, mein Handy kommt schon automatisch hoch, ich habe irgendwie schon direkt den Bezug verloren. Kann aber, wie gesagt, auch am Tag gelegen haben, weil ich bin großer, großer Fan von Andrew Scott. Aber gerade weil er auch immer so Psychopathen spielt, ich kannte ihn, als das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, war als Moriarty in der Sherlock Holmes-Serie mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Und das spielt er schon absolut genial. Und von daher super starker Schauspieler. Und ich hoffe auch, dass die Serie ankommt, weil ich finde, der bekommt viel zu wenig Credit, was er eigentlich kann. Von daher, ja, toi, toi, toi für die Serie, aber für mich war es jetzt noch nichts. Kann jetzt auch nicht versprechen, ob ich da nochmal reinschaue.
Ja, dann hast du es ja nicht durchgehalten. Es kommt ein Stück später, kommt auch Bukim Woodbine, kommt auch drin
vor. Ach, natürlich. Immer
dieser Bukim. Ich saß auf der Couch und in der ersten Einstellung hat man ihn nur so leicht verdeckt gesehen und ich guck so hin und dann meine ich so zu meiner besseren Hälfte, nein, sie war's nicht, das ist doch Bukim Woodbine. Ich dachte, wart ab, das ist ja hundertprozentig. Und dann kam er dann so mehr in den Fokus und dann hat man es halt gesehen, ich musste so lachen und auch direkt dann an dich denken.
Das ist ein neuer Samuel L. Jackson,
ey. Ja, das ist unfassbar. Ja, so viel zu Ripley.
Genau. Okay, dann mache ich mal kurz weiter mit Fable, weil das ist relativ schnell, oder The Fable ist relativ schnell abgehandelt, hat mir davor überhaupt nichts gesagt. Ich habe einfach mal so ein bisschen durch die Streamer geschaut, was es Neues gibt, und dann bin ich bei Disney Plus auf The Fable gestoßen. Gibt auch bisher nur eine Folge, die kam, glaube ich, am Wochenende raus, geht auch nur 23 Minuten, also ist wirklich so wie so ein Samstagsmorgens-Cartoon, außer dass es halt schweinebrutal ist und, und wahrscheinlich auch wirklich, naja, für ein spezielles Publikum zugeschnitten. Also erstmal die erste Hürde, die man gehen muss, gibt es keine deutsche Synchro. Das heißt, ich habe das auf Japanisch geschaut mit deutschen Untertiteln, was ich eigentlich immer hasse, weil wenn ich unten lese, kann ich den Bildern halt gleichzeitig nicht folgen. Das kriege ich doch nicht hin, dass meine Augen so auseinandergehen, dass ich beides abdecken kann. Muss aber sagen, dass mir das irgendwie echt viel Spaß gemacht hat, weil die Welt, in der das spielt, relativ cool ist. Also das spielt schon in unserer Welt. Aber es geht halt um The Fable, der so der krasseste Killer ist, irgendwie innerhalb von 6 Sekunden jeden tötet und jetzt aber relativ, naja, viele Aufträge schon hintereinander erledigt hat und sein Chef jetzt gesagt hat, das wird jetzt alles zu heiß und er ist auch, also er sieht es auch so, dass der Fable mittlerweile ein bisschen ausgelaugt ist. Das, also das kriegt man aber nicht gezeigt. Also das ist eine reine Behauptung von seinem Chef, dass er jetzt ein Jahr Pause machen soll. Und er hat eine Fahrerin zugeteilt bekommen und mit der zusammen, die haben neue Pässe bekommen, sollen sich als Geschwisterpaar ausgeben und sollen in einer neuen Stadt neu beginnen, ohne Waffen, ohne Gewalt und einfach mal für ein Jahr die Hacke rausmachen. Genau. Mhm. Und in der ersten Folge kriegt man eigentlich nur gezeigt, wie ist er als Auftragskiller. Also man kriegt ein, zwei Action-Szenen gezeigt, dann die Erklärung, okay, ihr müsst jetzt Pause machen, was natürlich unserem Hauptprotagonist überhaupt nicht gefällt. Was man dann auch immer wieder merkt, dann allein auf der Fahrt in die neuen Stadt schaut er immer, wo potenziell Leute sein können, die Krach mit ihm anfangen, dass er so schnell ausschalten kann. Und er ist halt total, also der Charakter, mit dem muss man echt, glaube ich, noch warm werden, weil der spricht so belanglos und so gelangweilt und genervt und also es sind alles keine Sympathieträger, aber trotzdem fand ich es super interessant, auch aufgrund des Zeichenstils und wie so ein bisschen das alles abläuft. Irgendwie hat mir das gut gefallen, obwohl das überhaupt nicht mein Cup of Tea ist. Also Anime ist eh schon nicht, also Dragon Ball, ja okay, aber dann war es das auch leider schon. Und dann noch im japanischen Original mit Untertiteln. Aber irgendwie war ich ein bisschen gehuckt. Also da freue ich mich schon auf die zweite Folge, weil ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt so ausbauen. Also ob das jetzt wirklich so ist, dass das Hauptaugenmerk darauf liegt, dass er sich jetzt vielleicht ein bisschen neu erfindet oder auch mal so ein bisschen sich selbst findet, weil er die ganze Zeit eigentlich nur darauf aus war, halt ja einen Auftrag nach dem anderen anzunehmen. Oder ob es dann so endet, dass es halt vielleicht doch noch einen roten Faden gibt, irgendeine Backstory, wo er halt doch wieder zu den Waffen greifen muss. Ich bin gespannt.
Ja, okay.
Genau.
Ich habe gesehen, da gibt es auch tatsächlich zwei Live-Action-Filme. Also du kriegst auf Netflix USA gibt's The Fable von 2019 und auf Netflix Deutschland gibt's The Fable, The Killer Who Doesn't Kill. Aha. Der ist von 2021, geht jeweils so knapp über 2 Stunden. Okay. Und ja, krass.
Ja.
Hat mir bis dato noch gar nichts gesagt.
Nee, mir auch nicht. Mir auch nicht. Aber wie gesagt, kann man mal einen Blick, ich habe es, glaube ich, jetzt ganz gut zusammen, also so, dass man weiß, auf was man sich einlässt. Von daher, jeder, der sich jetzt minimal angesprochen fühlt, kann ja mal einen Blick riskieren, sind 23 Minuten. Mhm. Genau.
Disney Plus. Plus, ne?
Yes.
Ja. Perfekt. Alright, dann habe ich einen, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Witzigerweise, wir hatten ja in unserer letzten Folge über hier Devin Sawyer geredet, der mit der Killerhand und Final Destination sehr erfolgreich war als Jungschauspieler. Und ich hatte ja gemeint, von dem hat man ja ewig nichts mehr gehört, bla bla bla. Dann gucke ich mir jetzt am Wochenende einen Film an und dann spielt der Dude original dort mit. Und ich dachte mir, was ist das denn für ein Zufall? Weil ich wusste auch nicht, dass er mitspielt. Also ich gucke so den Film, guck diesen Mann ins Gesicht und der war so bärtig. Und ich denke mir die ganze Zeit, ich kenne den doch. Wo kenne ich den Typ denn? Woher? Und dann habe ich auf den Cast geguckt, bin ich auf Letterboxd und lese den Namen und denke mir, was für ein Zufall. Also das kann es ja wohl nicht geben. Ach, wie lustig. Und ja, habe geguckt, Hunter, einen, ja, oh Gott, was ist denn das? Survival-Thriller-Dramastreifen, auch mit so ein bisschen Horror-Einschlag von 2020. Ich kam auf den, weil der, glaube ich, bei Prime Video gerade drin ist und irgendwie in den vorderen Rängen gerade bei den Top Ten zu finden ist. Dachte mir, oh, okay, könnte man mal reingucken. Wäre jetzt was ich normalerweise wegklicke und nicht drauf gucke, wenn es in den Charts immer so prominent ist. Habe ich ja immer so ein bisschen Sorge, ja. Aber egal, der Tag hat gepasst. Ich dachte mir, ich gucke da rein, habe mir den Film dann angeguckt und meine Fresse, der war gar nicht so schlecht. Also es geht im Grunde um eine Familie, die ganz abgelegen in der Wildnis lebt, also wirklich so richtig im Wald und auch ja, so abgeschnitten von jeglicher Zivilisation. Die fahren zwar ab und zu mal mit dem Auto dann Richtung, jetzt nicht Stadt, sagen wir mal so Dorf irgendwo, um Tiere zu verkaufen. Also die gehen auf die Jagd und ernähren sich halt auch hauptsächlich von dem, was im Wald wächst und was halt lebt. Und verdienen sich damit auch ein bisschen Geld dazu. Man merkt aber auch relativ schnell, dass ihnen ja, das Ganze auch ein bisschen schwerfällt, so in Bezug auf wirklich Nahrungsmittel und so weiter. Die haben zwar zu essen, aber theoretisch nie genug. Und das ist so ein bisschen Struggle, weil einmal die Frau halt sich auf dieses Leben eingelassen hat, wegen ihrem Mann, wiederum gespielt hier von Devin Sawyer. Und vielleicht auch gerne den Wunsch hätte, wieder ein bisschen mehr Richtung Stadt zu ziehen, auch wegen ihrem Kind, ne? Weil es ist eine junge Tochter, die wird vom Vater auch unterwiesen, so in das Thema Jagd und alles drumherum. Und würde ihr halt gerne auch so ein Leben bieten, wo sie halt auch Anschluss an andere Kinder oder Jugendliche findet, einfach damit sie selbst entscheiden kann, ob sie dieses Leben will und nicht, dass es von den Eltern ja aufgezwungen wird, so mehr oder minder. Aber er will das halt gar nicht, weil er halt so ein bisschen eine Sozialphobie hat, wenn man so will, und auch sich da sträubt und will halt auch ja nicht irgendwie mit Behörden und so weiter zu tun haben, weil ja, wenn die einmal bei ihm ins Leben treten, dann nerven die nur noch und bliblablub und so Zeug. Jo, na, sieht man halt, wie die da leben, ihr Gedöns machen, und die wurden wohl anscheinend schon mal heimgesucht von einem Wolf. Also so richtig so ein Raubtier, was halt durch den Wald zieht und so weiter. Und dort auch entsprechend dann auf die Jagd geht. Und es scheint so, dass der wieder am Start ist, weil die dann, wenn die durch den Wald ziehen und ihre Fallen untersuchen, wo sie dann auch Tiere fangen wollen, merken sie halt, okay, die sind schon zerfleischt und so weiter und gehen davon aus, dass der Wolf halt wieder da ist. Der stellt eine große Gefahr wiederum für die Familie dar. Und eines Tages beschließt halt dann der Vater, okay, ich ziehe los, ich versuche den Wolf zu töten, damit er halt keine Gefahr mehr darstellt, blablablub. Er zieht dann los in den Wald und findet einen, ja, ich nenne es mal Tatort, mit mehreren Leichen, wo, glaube ich, 3, 4 oder sogar 5 Frauenleichen hingerichtet wurden, und ist erstmal komplett überfordert, geht wieder nach Hause, erzählt aber seiner Familie noch nichts und will am nächsten Tag dann nochmal los. Und dann ist er verschwunden. Und dann geht der Film so richtig los. Und mehr sage ich jetzt nicht. Das war jetzt eh schon viel zu viel geredet, aber es ist noch relativ spoilerfrei, in Anführungsstrichen. Und alter Schwede, der war richtig gut. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Film mich so mitnimmt am Ende. Also der baut eine unheimlich dichte Stimmung auf. Der ist so, ich will nicht sagen Slowburner, aber du merkst, dass der die ganze Zeit auf so einem Niveau vor sich hin köchelt, dass du denkst, ja, okay, kommt denn jetzt mal irgendwann noch was? Aber schon spannend. Also es ist nicht so, dass er dich irgendwie links liegen lässt und dir nichts an die Hand gibt. Also es ist schon alles irgendwie die ganze Zeit, du überlegst, was passiert als nächstes? Was könnte da sein? Warum ist der jetzt schon so lang weg? Und was ist zu Hause mit der Frau und dem Kind? Und denen, also Frau und Kind haben noch ein eigenes Thema mit einem Subplot, der da noch aufgemacht wird, den ich jetzt überhaupt nicht, also will ich überhaupt nicht drauf zu sprechen kommen, weil das gibt im Film dann echt nochmal so einen Aha-Effekt. Und dann zum Ende hin kriegt er nochmal einen kleinen Twist, der dir komplett ein Brett vor den Kopf haut. Und ja, mehr sage ich nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist ein Film, das sollte man mit so wenig Informationen wie möglich ran. Mhm. Zumindest habe ich das gelesen, ich habe mir nicht geschaut.
Also vielleicht an euch da draußen, ohne jetzt zu spoilern, das geht als Survival-Thriller los und endet dann in einem kleinen, kurzen Moment in richtig krassem Horror. So. Das kann man vielleicht schon mal sagen, für die, die nah am Wasser gebaut sind und sich denken, oh, ich gucke mir jetzt einen Survival-Thriller an. Mhm. Es wird auch knackig. So. Meine Fresse, das war richtig gut. Also ich muss sagen, ich würde den jetzt nicht zwingend direkt noch mal gucken wollen, weil halt die ersten 2 Drittel vom Film halt so langsam vor sich hin köcheln, wie gesagt. Aber das passiert trotzdem alles auf einem sehr guten Niveau. Das hat Spaß gemacht. Ich fand den echt ansprechend. Würde da jetzt auch eine Empfehlung aussprechen. Also wenn ihr Prime-Abonnent oder Abonnentin seid und hab Bock, gucken, geht doch nicht lang, 1:33, das heißt, den kann man auch mal relativ gut wegsnacken, und wenn man, ja, ich sag mal, wenn man einen starken Magen hat, dann gerne zu Ende gucken.
Okay, jetzt bin ich ja fast ein bisschen angefixt.
Mhm. Ich würde ihn gucken, also ich könnte mir vorstellen, dass der dir wirklich gefällt, weil der ist echt gut. Also der macht eigentlich alles richtig. Vielleicht auch interessant noch da in der Darstellerriege, neben Devin Sawyer ist auch noch Nick Stahl, ja, mit am Start.
Ne? Gelesen, ja.
Das ist der Altbekannte. Ja. Und Camille Sullivan, die Mutter wiederum spielt. Ja, das war alles gut. Also ich fand den rundherum gelungen. Der ist auf den Festivals damals relativ gut angenommen worden. Schaubefehl, kleiner.
Schaubefehl, kleiner. Super, ja. Ich bin gespannt, aber das wird wahrscheinlich so ein Hendrik schaut alleine Film sein, oder?
Ja, ich sag mal, bis auf die letzten 15 Minuten.
Ja, aber soll ich dann kurz Pause machen? Soll der dann danach erklären, wie es war, oder wie? Wie stellst du dir das vor?
Hand vor die Augen. Oh. Halten.
Nun, okay. Ich gebe dann deine Handynummer weiter, wenn es soweit ist.
Oder leg dein Smartphone neben dran und nimm auf. Und dann spielen wir es im Podcast ab, was die Reaktion
ist. Ja, genau. Ja, das wäre lustig, ja, stimmt. Das könnte, naja, okay, überlege ich mal.
Okay.
Gut, dann switchen wir nochmal kurz zu mir, zu meinem letzten Pick, beziehungsweise letzten zuletzt geschaut Film, nämlich Exit Bones. Ich sage das jetzt einfach so, weil ich sage das schon mein Leben lang so, also zumindest seit 2001. ein Action-Thriller mit Steven Seagal, DMX, aber auch relativ fett besetzt, gell? Wenn man sich das überlegt, wir haben Anthony Anderson, wir haben Tom Arnold, Jill Hennessy, Michael J. White, Bill Duke, Eva Mendes, Isaiah Washington. Also das ist echt ein All-Star-Cast, wenn du das so, also was ist ein All-Star-Cast? Ich meine, da sind dann natürlich auch ein Haufen Rapper und so dabei, aber wenn du das überlegst, die waren halt damals Eva Mendes und so, ja, noch überhaupt nicht bekannt. Genau, und es geht um Oren Boyd, dargestellt von Steven Seagal, der halt so einen richtigen Oldschool-Cop spielt und am Anfang einen Attentat auf den Vizepräsidenten abwenden kann, sich aber über die Befehle des Secret Service stellt, und das ist dann die Summe der Dinge, ergibt dann, dass er dann ins schlimmste Polizeirevier von Detroit, ins 15er Revier versetzt wird und ja, dort dann halt mehr oder weniger neu beginnen muss und dann auch relativ schnell einem, ja, Drogenschmuggel-Clan auf die Spuren kommt, wo sich dann die Wege kreuzen mit Latrell Walker, dargestellt von DMX. Und ja, ich muss sagen, es ist halt ein Film aus meiner Jugend. Ich habe da halt extrem viel Spaß dran. Ich würde jetzt mich einfach mal aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist so der letzte Film, wo man zumindest einigermaßen Steven Seagal abnimmt, dass er noch seine Körperteile bewegen kann. Und genau, ich mochte einfach das total. Ich bin auch jetzt auch von der Musik, aber irgendwie mag ich DMX oder mochte ich DMX. Ist ja leider schon verstorben. Aber ich fand ihn immer sehr sympathisch. Und dann auch, es ist halt eine coole Mischung aus Buddy-Action. Du hast aber auch, also du hast teilweise richtig harte Action, weil der Film halt auch ab 18 ist, hast aber auch große Action-Sequenzen im Sinn von eine Brücke, wo Autos aufeinandertreffen, wo aus Hubschraubern mit MGs geschossen werden. Also das ist richtig, richtig groß. Der war auch nicht so günstig. Der hat knapp an die 40 Millionen gekostet, wenn man sich das heute vorstellt. Das ist schon ein ganz schöner Batzen für 2001. Mhm. Hat dann auch entsprechend performt. Ich hat, glaube ich, 80 Millionen eingespielt. Und es hat einfach irgendwie super interessant, weil du hast auf der einen Seite die Action-Sequenzen, hast eigentlich coole Kämpfe, zumindest aus meiner Sicht, jetzt nicht vergleichbar mit The Raid oder Nobody oder sowas, aber für die Art von Film sind die Kämpfe eigentlich ganz cool gemacht. Du hast so einen Drogenschmuggel-korrupten Cops-Plot und hast aber auch total viel Humorpassagen drin. Also gerade Anthony Anderson, der so die rechte Hand spielt von DMX, da gibt es so eine Sequenz, wo die ein Auto kaufen wollen und sind so im Autohaus mit so einem schmierigen Verkäufer und also da sind schon wirklich viele Momente drin, wo ich wirklich laut rauslachen musste. Aber es gibt halt auch irgendwie coole Action und der ist dann auch schon ziemlich konsequent. Und ja, ist aber auch relativ schnell weggeschaut. Ich muss jetzt gerade noch mal kurz gucken, aber ich glaube, der geht so, keine Ahnung, ja, eine Stunde 41. Und da ist, ist unterm Strich natürlich dann auch alles erzählt in der Stunde 41. Aber mir macht ja unglaublich viel Spaß. Und es kommt jetzt daher, dass ich den echt mal wieder schauen wollte, habe den aber nirgendwo gefunden, habe mir den echt auf Blu-ray bestellt. Und der war jetzt 3 oder 4 Wochen da gelegen, weil ich unten am Fernseher kein Abspielgerät hatte. Und da habe ich den die ganze Zeit, jetzt habe ich ihn am Wochenende die Plastikverpackung weggerissen und hab mir endlich mal wieder angeschaut. Und war sehr zufrieden. Der macht mir echt Spaß. Hab mir 3,5 Sterne gegeben. Das ist wahrscheinlich romantisch verklärte Vergangenheit, die da mit reinspielt, aber ich hab da echt einen Heidenspaß.
Ah, mir fehlt da noch. Das ist ja einer dieser 3 großen Bud Koviak-Filme. Ja. Hier Romeo Must Die, Exit Wounds und Born to Die.
Genau, ja.
Witzigerweise auch alle 3 mit von Joel Silver produziert. Ne?
Ja, aber man merkt es auch anhand von der Action. Ich glaube, bei allen ist auch, ich weiß nicht, ob bei allen, aber zumindest bei Born to Die ist auch Tom Arnold wieder dabei, der auch jetzt hier bei Exit Bones eine super Rolle hat als cholerischer Morgenmagazin-Moderator, der sich aber mit jedem immer sofort in die Haare bekommt und irgendwie, es ist, also ich muss sagen, ich finde es schon sehr, sehr amüsant. Also das ist wirklich ein sehr unterhaltsamer Film. Wenn man natürlich so ein bisschen auf Hip-Hop und auf Gangster und ja, so steht.
Aber
ja,
cool. Echt? Okay. Alright. Dann hau ich meinen nächsten und letzten raus von den zuletzt gesehenen Filmen. Und zwar habe ich mir reingezogen Sympathy for the Devil mit Nicolas Cage, unter anderem in der Hauptrolle und natürlich auch dem großartigen Joel Kinnaman. Ich dachte mir, oh ja, da habe ich jetzt mal Bock drauf, weil der ist jetzt gerade frisch, ich weiß gar nicht, wo er war, bei Prime? Kann das sein, Prime
Video? Ja, ich meine, ich bei schon. Prime Video. Ich hänge mir immer noch bei großartigen Joel Kinnaman, häng ich gerade noch fest.
Aber ja.
Ey, ich mag
den. Ja, ich mag den ja auch, aber ich weiß nicht warum. Das ist mein Problem. Ich wünsche dem einfach nur bessere Rollen irgendwie. Also irgendwie, das, also ich finde, der kann was. Und auch in dem Film kriegt der einen Moment, wo ich mir denke, du abgebrühte Sau, ja, was für ein geiler Typ eigentlich, aber, ja, vielleicht fehlen ihm halt noch die richtigen Filme. Und ich hoffe, dass er sie noch kriegt. Wie gesagt, ich mag ihn. Ich sehe den gern. Aber zurück zum Film. Ja. Worum geht's? Es geht um Joel Kinnaman, der ja im Film jetzt nur The Driver genannt wird oder keinen wirklichen Namen hat, der ins Krankenhaus fährt zu seiner Frau, denn die ist kurz davor, ihr Kind auf die Welt zu bringen. Und als er dort ankommt, wird er von einem Fremden mit vorgehaltener Waffe gezwungen, ihn ja, vom Ort des Geschehens direkt wegzufahren, zu chauffieren, sonst wird er erschossen. Und auf der Fahrt, die daraufhin resultiert, bringt der Film halt eigentlich diese beiden Charaktere immer wieder in neue Situationen, die immer kurz davor sind, komplett zu eskalieren und man eigentlich nicht so recht weiß, was ist denn eigentlich mit dem Fahrer, Joel Kinnaman, und dem Gast, Nicolas Cage, eigentlich so wirklich auf sich hat. Und ist so eine Mischung aus Action und Thriller. Vielleicht auch minimal, ich sag's extra dazu, minimal, mit ein bisschen Mystery drin, okay. Weil der Name Sympathy for the Devil und dann im Nicolas Cage in einem roten Sakko mit roten Haaren lässt vielleicht auch vermuten,
okay.
Es mit ja, dem Teufel was zu tun haben könnte. Aber ja, das muss jeder selber interpretieren, wie und was, beziehungsweise der Film offenbart sich ja dann noch irgendwann, ne? So. Also deswegen nicht zu viel erwarten in die Richtung. Irgendwie hat er Spaß gemacht. Also ich habe jetzt im Voraus, weil der Film ja auch schon eine Weile da ist, aus diversen Ecken schon gehört, dass er nicht so gut wäre, dass er auch ein bisschen an Collateral erinnert mit Tom Cruise, nur halt ihn nicht so gut und so weiter und so fort. Ich kann das tatsächlich so nicht unterschreiben. Ich fand den sehr unterhaltsam für das, was er darstellt. Der geht nicht lang, 1:30, ist ein kleiner, grimmiger ja, Action-Thriller letztendlich mit einem Nicolas Cage, der fantastisch aufspielt in seinen Möglichkeiten, halt, die er hat. Also er ist auch der absolute MVP in dem Film. Also Joel Kinnaman kann neben ihm halt tatsächlich einfach eigentlich nichts ausrichten. Zum Glück ist auch die Rolle von Joel Kinnaman eher ruhig angelegt, weil alles andere wäre vergebene Liebesmühe. Also was Nicolas Cage da wieder ablässt, es gibt eine so eine Szene in so einem Diner, wo er so eine Jukebox anschmeißt und dann anfängt zu tanzen und alles, ey, du rastest komplett aus, was der Typ da abliefert, aber gleichzeitig auch, was für eine Gefahr der ausstrahlen kann. Also da sind hin und wieder so Momente in diesem Auto, wenn er Joel Kinnaman mit der Waffe bedroht und du so Close-Ups auf ihm hast und ihm nur in die Augen guckst und er dir wirklich das pure Böse rüberbringt und du nimmst ihm das komplett ab. Also ich war wieder hin und weg, was dieser Mann verkörpern kann an Bandbreite, was so die einzelnen Charaktere sind, die er immer spielt, ja, von wirklich Good Guy, Bad Guy, es ist unfassbar und ja, das ist, wenn man so will, die große Nicolas Cage Show, ich habe Spaß damit gehabt, ich fand den echt gut, es war jetzt kein Riesenwerk, ja, wo man sagen muss, ey, gib ihm 4 Sterne oder so, das weiß Gott nicht, aber ich habe dem, glaube ich, 3 Sterne gegeben, ich war gut unterhalten und würde den auf jeden Fall empfehlen, also fand den schon gut, würde noch wieder gucken wollen, also das ist wirklich so einer, wenn ich mal keine Ahnung, abends da hocken und denken, oh, jetzt so ein Nicolas Cage-Film, wo er ein bisschen aufdreht und so richtig fies zur Sache geht, ah, da läuft der schon gut. Also, kann man machen.
Ich habe eine Frage. Wie oft kommt das Lied drin vor? Oder wird es gar nicht abgespielt?
Es wird leider gar nicht abgespielt.
Ehrlich nicht? Also, ich meine, auf der einen Seite freue ich mich fast drüber wegen dem Titel, aber auf der anderen Seite finde ich es schon wieder schwach.
Ich dachte mir wirklich, als die in dem Diner sind, und da läuft ja ein Lied und dann läuft er ja so auf diese Jukebox zu, um das Lied zu wechseln. Und ich dachte dann schon so, ja, jetzt kommt es. Es kommt aber nicht. Und es kommt halt im ganzen Film nicht. Und da dachte ich mir, ah, das ist ja krass. Okay. Mhm. Hat man sich bewusst dazu entschieden oder waren die Rechte zu teuer? Ich weiß nicht.
Ja, ja. Das weiß ich. Ich kann mich auch nicht so richtig entscheiden, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, dass das Lied nicht vorkommt.
Aber cool, ja. Okay. Naja, aber wie gesagt, ist cool. Und ich würde sagen, in den besten Momenten erinnert der Film vielleicht auch ein Stück weit an A History of Violence. So an manchen Stücken. Aber wie gesagt, im Entferntesten. Ne? Es ist jetzt, weiß Gott, kein Vergleich, weil da ist A History of Violence schon noch mal deutlich stärker. Aber der hat seine Momente. Und deswegen, wenn man Nicolas Cage-Fan ist, wenn man Joel Kinnaman mag und überhaupt was mit Action-Thrillern anfangen kann, kann man da ruhig reingucken. Das ist auch im Endeffekt, machen die beiden den Film auch unter sich aus, weil die meiste Zeit spielt er im Auto. Die 2, 3 Sets, die es gibt, wo sie dann unterwegs sind, ist noch immer recht kompakt gehalten, sodass man sich halt wirklich dann auch sehr fokussiert auf beide konzentrieren kann. Und die machen das schon gut. Also, ich war dabei.
Mhm, cool. War auf Prime, oder?
Ja, genau. Mhm. Richtig. So, alright. Dann haben wir es geschafft mit zuletzt Gegucktem. Dann switchen wir rüber zu unseren Hauptfilmen.
Ich freue mich total.
Oh, Hendrik, heute. Ja. Man kann sich gar nicht entscheiden, was man anfangen soll.
Ja, doch, das kann ich schon.
Ja, okay,
ja, ja, das gut. Ist schon von vornherein klar, mit was wir anfangen. Aber ja, ich freue mich.
Wir haben im Gepäck das erste Omen, das Prequel zu Omen oder das Omen ja. Von, oh Gott, 1976, kann das sein? Ja. Muss gleich nochmal gucken.
Ende der 70er.
Ja, genau. Und Civil War von Alex Garland. Civil War kommt in 2 Wochen, ich glaube am 17. ins Kino. Ja. Und das erste Omen startet heute in den deutschen Kinos. Hendrik, was darf es sein?
Das Omen zuerst, also das erste Omen.
Hm? Okay, du meinst den ersten Film oder das erste Omen? Ja, schön war's.
Ja, gut. Fand ich auch.
Okay. Dann fangen wir an mit das erste Omen. Worum geht's? Ist relativ schnell erklärt. Eine junge Amerikanerin namens Margaret oder Schwester? Ist sie schon eine Schwester oder wird sie erst zur Schwester?
Nee, also sie soll eine Schwester werden, ohne jetzt zu spoilern.
Also die junge Amerikanerin Margaret wird nach Rom geschickt, um ja ihr Leben im Dienst der Kirche zu beginnen und merkt aber dann, dort angekommen in Rom, dass da manche Dinge nicht zu stimmen scheinen, alles irgendwie ein bisschen komisch ist und ja, stößt dabei auf eine Verschwörung, die ihren Glauben in Frage stellt und gleichzeitig auch mit der Wiedergeburt des Leibhaftigen zu tun haben könnte. Mhm. So. Ja, Hendrik.
Ja, ich fange gern an. Ich hatte überhaupt keine Lust, in diesen Film zu gehen. Null. Und ja, bin jetzt eines Besseren belehrt worden, muss ich sagen. Weil ich weiß noch, wie ich mich am Freitag ins Kino gequält habe und dachte, oh, es gibt tausend andere Sachen, die ich jetzt gern machen würde. Und ja, dann ging der Film los und ich war schon mit den ersten, glaube ich, paar Bildern oder mit der ersten Szene schon so dermaßen drin in dem Thema, dass ich dachte, wow, jetzt bin ich aber mal gespannt, was da jetzt auf mich zukommt. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht der größte Das Omen-Fan. Also ich habe mich tatsächlich mal eingelesen da danach. Es gibt ja 4 Teile vorne her. 3 Teile, die sich um Damien Thorne, heißt er, glaube ich, gell, mit Nachnamen, drehen. Und in dem 4. Teil, das ist so ein TV-Ableger, wo es dann mehr um die Schwester geht. Ja, und das ist jetzt die Vorgeschichte zu dem allem. Und dann ging das schon mal los und ich muss sagen, das ist schon so atmosphärisch alles angefangen. Einfach dieser Film, wie der beginnt schon allein. Fand ich sehr, sehr stark. Dann wechselt es ja relativ schnell ins Rom der 70er Jahre. Ich glaube, der spielt 1971, der Film, meine ich. Ja. Das wird kurz eingeblendet. Genau. Und es gibt politische Unruhen. Die Studenten gehen auf die Straße. Die Kirche hat keinen leichten Stand, weil die Menschen, naja, wie soll ich denn sagen, merken, dass der Glaube da ist, aber es keine Institution unbedingt dafür geben müsste. Das heißt, man hat noch so ein bisschen politische Hintergründe und dann beginnt Margaret in einer, was ist das, eine Schwesternschule mit einem Waisenhaus angeschlossen oder so? Wie soll ich, kann man das beschreiben?
Ja.
Genau, und wird da erstmal eingeführt, man bekommt als Zuschauer gezeigt, wie so der Alltag abläuft, was auch tatsächlich zwischenzeitlich auch lustig, also oder zumindest humorvoll gemacht ist. Also wenn ich an diese eine Montage denke, wenn die Schwestern da auf diesen Trampolin springen mit der Zigarette im Mund und man sieht aber auch, wie sich Margaret persönlich ein bisschen weiterentwickelt, also im Sinn von, man kriegt relativ schnell mit, dass sie noch nicht so viel gesehen hat vom Leben, dass sie nicht so die ist, die aus sich rausgeht, sondern eigentlich immer nur den Fokus hatte auf die Kirche, beziehungsweise ihr Ziel, eine offizielle Schwester zu werden und nicht mehr als Novizin zu gelten. Genau. Und auch ihre Zimmerpartnerin, die auch Novizin ist, nimmt sie dann so ein bisschen mit ins römische Nachtleben, was dann auch cool gemacht ist. Also ich muss sagen, der Film macht das alles schon ziemlich gut. Und vor allen Dingen auch die Horroraspekte, die eingestreut werden, sind, klar sind da Jumpscares dabei, aber die sind irgendwie aus meiner Sicht nicht so plump eingebaut. Also ich muss sagen, das ein oder andere Mal bin ich dann schon erschrocken und auch von der einen oder anderen, sagen wir mal, visuellen Darstellung von zum Beispiel einer Geburt, wo ich dachte, what? Sowas habe ich, glaube ich, in der Art oder in der expliziten Art noch nicht gesehen. Und so baut sich der Film langsam auf und zieht immer mehr so die Spannungsschraube an. Man kriegt immer mehr, also als hätte man so ein, wie soll ich denn sagen, so ein Seil um den Hals gelegt, was immer mehr sich zuzieht über den Film und bis es dann zum Schluss eigentlich komplett eskaliert. Und das fand ich in allem saustark. Vor allen Dingen hier Nell Tiger Free, oder wie sie heißt, genau, die Hauptdarstellerin, da war ich, dachte ich mir am Anfang, ah, okay, ob die mich so abholt, weil die sah mir so durchschnittlich aus. Ich rede jetzt nicht von Schönheit oder nicht, sondern einfach so schauspielerisch. Und die steigert sich aber dann auch in den Film rein und hat dann auch eine Szene zum Schluss, die vielleicht aus jugendlicher Sicht Meme-Potenzial hätte, aus meiner Sicht nicht, weil ich die so stark geschauspielert fand. Vielleicht war es ein Zacken zu lang, aber das war echt so ein Part, wo ich dachte, oh, jetzt fühle ich mich aber ganz unwohl, gerade in meinem Kinosessel, während ich das, während ich dem Schauspiel im wahrsten Sinne des Wortes zuschauen muss. Genau. Und von daher war ich da allen in allem hinweg, hin und weg. Wir haben ja auch Bill Nighy noch in der Haupt, in der Nebenrolle, sagen wir es mal so. Wir haben hier, wie heißt der, Ralph Ineson, der Father Brennan spielt, der wahrscheinlich jedem Omen-Fan schon direkt was sagen wird. Und ja, alles in allem, was ich halt dazu sagen muss, ist, wir kommen ja später erst zur Bewertung, aber der Film fühlt sich halt nicht nur an, als würde er in den 70er spielen, sondern er fühlt sich auch an, als wäre er in den 70ern gedreht. Weil ich sehe da halt, also für aktuelle Sehgewohnheiten und für die aktuelle Generation, da wirst du wahrscheinlich noch deine zwei Cents später dazugeben, ich sehe halt nicht, für wen der Film gemacht ist. Weil du hast halt wirklich ein sehr langsames Pacing, du hast, ja, es wird sich Zeit genommen für die Figuren, das ganze Thema wird aufgebaut und alles drum und dran. Und ich könnte mir vorstellen, dass der in der ersten Woche gut performt und dann kommen so, dann geht die Mundpropaganda los. Und ich denke, die Generation, ach, der Film ist jetzt ab 16, also sage ich jetzt mal 16 bis 32, wird, glaube ich, mit der Art und Weise, wie der Film gedreht ist und wie er sich dir darstellt, enttäuscht und gelangweilt sein. Es gibt wahrscheinlich zwei, drei Szenen, wo dann im Nachhinein drüber gesprochen wird, aber ich glaube nicht, dass die reichen, dass der Film sein Benefit macht. Was ich sehr schade finde, weil ich finde den total stark. Aber ich muss auch sagen, ich habe die Inszenierung gesehen, fand es auch total stark. Ich hoffe, dass das auch gewollt war, weil wenn, dann finde ich das richtig cool. Muss aber sagen, dass ich da teilweise auch damit Probleme hatte. Und ich fand den nicht langweilig. Gar kein Fall. Aber ich habe halt gemerkt, oh krass, wie ich mittlerweile durch die Sehgewohnheit, was ich aber auch durch Netflix-Filme, Serien, einfach mittlerweile gar nicht mehr drum rumkomme. Ich merke schon, wie sich mein Körper und mein Geist darauf eingestellt hat und mit so einem Film jetzt ein Problem hat. Was sich dann sogar eigentlich auf die Bewertung ein bisschen niederschlägt, was ich aber eigentlich nicht will. Von daher war es extrem schwer für mich, den Film zu bewerten. Aber da kommen wir später drauf. Vielleicht machst du mal weiter.
Ja, also ich gebe dir bei den meisten Sachen absolut recht. Also ich finde, dass er unfassbar stilsicher inszeniert ist. Also du fühlst dich wie in den 70ern. Das sieht alles auch aus wie aus der Zeit. So ein bisschen gritty vom Bild her. Ne? Du denkst die ganze Zeit, ey, wie gut habt ihr es bitte hingekriegt, es so zu inszenieren. Also es sieht fantastisch aus. Ich finde auch, dass es tatsächlich so ein bisschen dich vor den Kopf stoßen kann, dass er so langsam inszeniert ist und dass er so ganz langsam vor sich hin erzählt wird. Gerade in Bezug darauf, dass halt man vielleicht erwarten würde bei einem Horrorfilm, wenn er heute ins Kino kommt, dass da halt einfach ein bisschen mehr passiert. Aber das ist gleichzeitig für mich auch die große Stärke an dem Film, weil er sich nämlich das Franchise nimmt, also das Original vor allem, sich daran orientiert, aber respektvoll damit umgeht, weil er nämlich keinen Quatsch erzählt, sondern einfach einen eigentlich bierernsten Horrorfilm dir hinlegt, der sehr drastisch ist in seinen Bildern, wenn auch nur partiell. Also es kommt immer nur manchmal, dann aber zum Teil richtig hart, sodass vielleicht der ein oder andere Gucker vielleicht auch denkt, what the fuck, ich muss vielleicht mal weggucken. Ja, also es sind schon so ein paar richtige ekelhafte Sachen mit bei. Und ich finde, dass der halt auch durch die Bank weg fantastisch gespielt ist. Also allen voran die Hauptdarstellerin, die du schon genannt hast. Also da gibt's eine Szene relativ gegen Ende, wo ich mir dachte, alter Schwede, was ist das denn jetzt gerade? Also kurz habe ich mich gefragt und habe ich ganz genau hingeguckt. Haben die jetzt gewisse Bewegungen und Abläufe ihrer Bewegungen, haben die das mit Computer gemacht oder actet die sich gerade richtig einen ab? Und ich glaube, die hat sich halt einen abgeeckt.
Glaube ich auch, ja.
Fantastisch, also wirklich fantastisch und auch wirklich vereinnahmend. Also gerade jetzt ihre Rolle von Anfang bis Ende, du kannst dich richtig in sie reinfühlen, sie kriegt genug Charakter-Exposition, dass du halt wirklich mit ihr connecten kannst, dass du fühlst, was in ihr vorgeht und du alle Dinge, die sie tut, die sie denkt, halt nachvollziehen kannst. Und das ist halt schon sehr, sehr stark. Ich finde auch alle Rollen drumherum, seien es die Schwestern, die mit ihr da leben, oder auch dann Ralph Ineson oder Charles Dance, der leider nur mega, mega kurz vorkommt, hat mich super geärgert, weil die Momente, in denen er vorkommt, die fand ich wieder so einprägsam, ja. Den hätte ich gern mehr gehabt einfach. Ja, das war alles super. Oder auch ihre Zimmerkameradin, mit der sie da lebt, auch cool. Mhm. Ja, also du merkst immer, okay, bei den Leuten, da ist mehr als das, was man nur sieht. Da scheint immer noch was hinten dran zu sein. Ich bin gespannt, was es ist. Und das erzählt halt dann, wie gesagt, der Film halt in sehr langsamen Schritten. Ich finde, dass er wie das Original auch leider ein bisschen zu lang geht. Also ich hätte mir gewünscht, dass der jetzt nicht unbedingt 2 Stunden läuft, beziehungsweise, da doch 2 Stunden geht er, 120 Minuten. Ein bisschen kürzer. Ey, meinetwegen gern eine Viertelstunde, 20 Minuten weniger und dadurch ein bisschen mehr Pfiff rein. Mhm. Hätte dem, glaube ich, sehr, sehr gut gestanden. Ja, und ich denk da wie du. Also ich glaube, dass der Film für Horrorliebhaber ein richtig, richtig guter Streifen ist, der wirklich viel Spaß macht, weil er alles mitbringt, was ein Film aus dem Genre vor allem, also sprich Teufel und die Kirche und so weiter, was man braucht. Wir haben ja dazu auch noch, du hast es ja auch schon vorhin erwähnt gehabt, noch diese Komponente mit so ein bisschen Politik, ne, dass die Kirche da ist und halt dann sagt, hey, wir brauchen es, dass die Leute an uns glauben und an die Institution Kirche und deswegen halt auch gewisse Dinge passieren, wie sie im Film passieren. Auf der einen Seite sage ich, okay, vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn man sich überlegt, wie perfide unsere Welt ist, dann ist es doch nicht so weit weg. Mhm. Also dann kann das schon auch im Bereich des Denkbaren sein. Ja? Also das ist so, der gibt halt auch Gesprächspotenzial am Ende, wo du halt wirklich dich auch an so Themen theoretisch abarbeiten kannst und kannst dir darüber auch nochmal Gedanken machen.
Ja, ja, definitiv. Und ich meine, wenn man sich überlegt, was die Kirche schon in der Historie so getrieben hat, Richtung Hexenverbrennung und alles drüber dran. Also sie haben ja immer, sagen wir mal, krasse Ideen gehabt, wie man sich vielleicht wieder in den Vordergrund spielt. lass mal so stehen.
Ja, genau. Ja. Ja, ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Also meine Negativpunkte sind im Endeffekt nur die Laufzeit und vielleicht, dass der ein oder andere sehr gewaltsame Moment vielleicht ein bisschen quatschig angehaucht ist.
Ich weiß nicht, ob es quatschig ist, aber ich weiß nicht, ob es gebraucht hätte. Ich glaube, der Film hätte das nicht gebraucht. Also, du sprichst wahrscheinlich jetzt, ohne dass wir spoilern, die Unfallszene an. Mhm. Fand ich auch. Aber da hast du schon recht. Gerade die Szene ist auch so leicht, dass man denkt, oh, das ist ja fast ein bisschen Comedy. Also, Comedy ist jetzt natürlich völliger Quatsch, aber wenn du das siehst, denkst du, oh, das hätte man irgendwie anders lösen können, dass nicht irgendwie zumindest Gedanken sich bilden könnten, die das hinterfragen oder kritisch beäugen, ja.
Genau, mehr der Vorstellung übrig lassen. Mhm. Und also man hätte es nicht unbedingt so zeigen müssen, genau. Sagen wir es mal so, ja, genau. Und ansonsten, ich glaube halt, dass der Film wirklich bei einem erhabeneren Zielpublikum seinen Platz finden wird. Ich glaube, dass er weniger bei jüngeren Menschen funktioniert, weil die, glaube ich, einfach nicht gewohnt sind, sowas Langsames und sich Aufbauendes zu schauen. Vielleicht auch in Bezug darauf, dass, also wir haben es ja, kann man ja mal kurz dazu sagen, als wir den Film geschaut haben, waren auch Menschen im Kino, die vielleicht ein bisschen jünger waren und die zum Beispiel bei manchen Szenen, also eine der stärksten Szenen für mich war eine zum Schluss, ich bleibe jetzt spoilerfrei, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wo dann unsere Hauptdarstellerin wirklich hervorragend actet und diese Szene geht einen Moment länger. Also da wird wirklich verweilt, um das wirklich eindrucksvoll darzustellen, was mit ihr gerade geschieht. Und dadurch, dass diese Szene ein bisschen länger geht, haben manche Personen fast schon so ein bisschen gekichert.
Ja, ja, fast schon, finde ich, fast schon untertrieben. Also ich war dann schon direkt, meine Wutader hat sich direkt schon aufgeblasen, weil ich dachte, könnt ihr das jetzt nicht sehen, was da jetzt gerade krasses eigentlich auf dem, ihr eklige Generation, dachte ich mir. Nee, weil ich hasse sowas, da bin ich echt hart getriggert, wenn Leute das dann nicht sehen. Ich habe auch einen Kumpel, kurze Anekdote, mit dem habe ich damals das Evil Dead Remake geschaut und habe gesagt, ey, das ist das Krasseste, was du bis dahin vielleicht gesehen hast. Und dann kommt zum Schluss diese Szene mit der Kettensäge und diesem ganzen Blut. Jeder, der den Film kennt, kennt auch die Szene. Und dann hat er angefangen zu lachen. Weil er das quasi so lächerlich übertrieben fand, dass er halt einfach, der hat es nicht mehr einbekommen. Und da wäre ich am liebsten, da brauche ich dann alles. Ja? Da hört dann das Verständnis vom Hendrik hört dann instant auf.
Ja, und so war es hier halt auch. Ne? Das war dann so ein Moment, wo man gemerkt hat, okay, das ist jetzt für jüngere Menschen irgendwie nicht zu greifen. Und mich hat es halt komplett vereinnahmt, ja, zum Beispiel. Also ich fand es ganz, ganz intensiv in dem Moment. Und ja, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, heute geht er im Kino an den Start. Und ich bin mal so auf die nächste und übernächste Woche gespannt, wie der am Boxoffice abschneiden wird, weil ich es noch gar nicht einschätzen kann. Mein erstes Gefühl sagt mir, dass der kein Mainstream-Hit wird, weil er dafür zu speziell ist. Aber wie krass wäre es, wenn es halt doch passieren würde.
Also ich würde es auch hoffen. Also ich nicht, also die Sache ist, der hat ja zwei Probleme. Einmal, dass er ein entsprechendes altbackenes Pacing hat, beziehungsweise einen altbackenen Aufbau, was aber altbacken nicht negativ behaftet, sondern einfach nur, wie man es von früher kennt. Und dann hat er halt das Problem, dass er sich gegen, zumindest was ich jetzt an Kritiken gelesen habe, ich habe noch nicht gesehen, aber einen relativ, naja, abgedroschenen, wie man so in den letzten Jahren kennt, Nonnenhorror mit, wie heißt der, Immaculate? Mit, ja, Immaculate, genau. Mit Sydney Sweeney, der jetzt auch quasi parallel im Kino läuft. Von daher hat er jetzt auch noch direkte Nonnenhorror-Konkurrenz. Ich stelle es mir schwierig vor, aber auf der anderen Seite würde es mich aufregen, wird der den Kürzeren ziehen.
Ich meine, was vielleicht bei mir noch mit dazu kommt, was bei mir auch nochmal so ein i-Tüpfelchen ist, positiv gemeint, das ist ein Regiedebüt, also Langfilmdebüt von Akasha Stevenson. Mhm. Also sie hat bisher Serien gemacht und Kurzfilme und ich glaube, ich habe schon sehr lang kein Regiedebüt mehr gesehen im Langfilmbereich, was so intensiv war.
Würde ich auch sagen. Ich glaube, das letzte Mal war dann hier Hereditary. Wenn ich das jetzt mal so sagen kann, wo ich sage, Regiedebüt, krass, direkt top-notch. Und ich muss sagen, ich will sie auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Weißt du, was die für einen Blick hat, für Bilder, für Kameraschwenks, wie man was aufbaut, wie man Grusel oder auch Jumpscares erzeugen kann, ohne plump mit dem Vorschlaghammer um die Ecke zu kommen. Boah, kriegst fast ein bisschen Gänsehaut. Deswegen, also, wer den Film mochte, nachdem er ihn jetzt gesehen hat, sollte die Regisseurin auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Ja. Da könnte noch Großes kommen. Eine Sache habe ich noch. Ich finde es schön, was mir jetzt natürlich, wie gesagt, ich bin in der Omen-Reihe jetzt nicht so drin, dass ich da sämtliche Verbindungen, liebevolle Wiedergaben von aus dem Original kenne. Aber ich habe mich halt ein bisschen eingelesen und muss sagen, da gibt es ein paar Sachen, die auch die älteren Omen-Fans erfreuen wird, dass man so leichte, sagen wir mal, Zitate ans Original macht. Also sei es jetzt ein Selbstmord zwischendrin oder auch was mit einer gewissen Rohrstange oder wie man das auch nennt, keine Ahnung, Metallstange passiert. Aber alles total subtil. Also wir sprechen jetzt nicht von Fanservice mit dem Vorschlaghammer, sondern das ist einfach natürlich eingebettet in die Story und wird, glaube ich, jeden erfreuen, der die Trilogie oder die vier Teile, besser gesagt, mag.
Ja.
Genau.
So. Gut. Bewertung.
Bewertung.
Mhm. Muss auch sein. Ich habe ihm direkt nach dem Kino 3 von 5 gegeben, muss aber sagen, dass der in den 2 Tagen danach bei mir irgendwie im Kopf noch rumgegeistert ist und ich habe ihn jetzt nicht mehr hochgerankt, aber der wird eher Richtung 3,5 bis 4 bei mir gehen. Also ich werde den auf jeden Fall wieder gucken, spätestens wenn er ins Heimkino geht und ich würde ihm jetzt, ich weiß, wenn ihr jetzt bei Letterboxd guckt, habe ich ihn da nur mit 3 drin, aber es ist eher 3,5 und vielleicht sogar mehr als das, weil der wirklich nachhaltig bei mir noch irgendwie was gemacht hat. Also der ging mir nicht aus dem Kopf. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto positiver baut sich der bei mir im Verständnis noch auf. Deswegen sage ich jetzt mal an der Stelle 3,5 und mit ganz viel Liebe. Ach,
Kacke, ey. Das wär jetzt genau mein. Alles, was du gesagt hast, wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also ich bin auch aus dem Kino raus, habe gedacht, ey, cool. Ich finde es super, dass Filme noch in der Art und Weise gedreht werden, dass man da die Liebe spürt und sich aber auch Zeit nimmt für alles drum und dran. Habe aber gleichzeitig gemerkt, dass ich mich nicht durchkämpfen müssen. Aber ich habe halt selbst gemerkt, wie das, was ich sehe, mit meinen Sehgewohnheiten irgendwie so ein bisschen kollidiert und ich so, keine Ahnung, ich nie richtig jetzt für mich sagen konnte, war ich jetzt unterhalten? Oder kann ich einfach nur wertschätzen, was da gemacht wird? Und wie du schon sagst, umso länger ich über diesen Film nachdenke, und das mache ich super oft, seit ich im Kino war, plus jetzt unseren Austausch, ich habe mir auch 3 Sterne nach dem Kino gegeben und wäre definitiv jetzt ohne direkt bei 3,5. Und ich bin bei dir, wahrscheinlich durch einen Rewatch werde ich auch bei 4 landen. Super bescheuert, aber ich sehe es ganz genauso wie du. Das war ein bisschen Schnellschuss mit den drei Sternen.
Ja, manchmal ist es so. Also ich bin wirklich auch, also vielleicht kurz noch, ich bin raus aus dem Kino, dachte mir, oh mein Gott, warum ging der schon wieder so lang?
Ja.
Und dann bin ich ja immer so ein kleiner Hater und denke mir dann so. Und denkt mir, nein, ihr könnt meine Lebenszeit nicht verschwenden, diese 20 Minuten extra, ja. Und dachte mir, okay, Mann, warum muss das Ding jetzt wieder so lang gehen? Und dann hatte ich auch noch so ein bisschen Probleme mit der Prämisse halt, ne, was die Kirche da macht und warum sie es macht. Ja. Das fand ich ein bisschen quatschig. Aber dann hatte ich dann direkt im Anschluss, war ja dann nachts, dann war ich noch im Auto gesessen mit meiner besseren Hälfte und habe mit ihr noch debattiert. Und dann hat sie halt auch noch so ein bisschen das Thema aufgebracht, ja, wie krank denn unsere Welt ist und wie nah das eigentlich daran ist, was für kranke Dinge passieren, dass es gar nicht so abwegig ist.
Ja.
Und das war wie so ein Eye-Opener. Mhm. Also ich habe das in dem Moment nicht gesehen, aber dann war das für mich greifbar und dann konnte ich es noch mehr irgendwie an mich ranlassen und dann habe ich dann halt noch 2 Tage drüber überlegt und ja, dann ist der halt einfach nochmal deutlich gewachsen, zumal ich ja das Original halt echt nicht so gut finde. Ich habe ihn ja erst geguckt gehabt und da hat halt der jetzt einfach so viel besser funktioniert. Und dem Original habe ich ja 2,5 gegeben. Und der kann jetzt nicht nur 1,5 mehr kriegen, weil dafür ist er in allen Belangen ja viel zu gut.
Ja,
so viel dazu.
Ja.
Schön. So, gut, Hendrik. Mhm. Dann weg vom ersten Omen Richtung Washington D.C. Mhm. Civil War will besprochen werden. Der neue Film von Alex Garland, wann geht er an den Start? 17. kann das sein? Da war ich richtig?
Ich meine ja, ich muss gerade mal schnell, okay. Ich habe es irgendwo aufgerufen.
Ja genau, dann guck mal und ich lese mal die Inhaltsangabe vor, damit ihr alle wisst, worum es in Civil War geht. Ist relativ schnell erzählt. In Amerika herrscht Bürgerkrieg. Das Land ist bis aufs Mark zerrüttet. Die Kriegsjournalisten Lee und Joel werden Zeugen von unvorstellbaren Entwicklungen, denn ein brutaler Konflikt droht ein gänzlich unvorbereitetes Land in Schutt und Asche zu legen. Mhm.
So. Sehr gut. Also 18. startet er. Also Erscheinungsdatum in Deutschland, ja.
Ja. Okay. Mhm. Alright, Civil War. Ich muss gestehen, ich hatte den bis vor kurzem noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Du bist irgendwann an mich rangetreten und hast gemeint, hey, hast du den Trailer von Civil War schon gesehen? Und ich, was? Und wusste erstmal gar nicht, was los ist. Hab dann natürlich geguckt und hab gesehen, was? Kirsten Dunst und hier Wagner Mora und wie sie alle heißen am Start. Ja, okay. Bin am Start, habe ich Bock, bin mal gespannt, was das wird. Auch wenn ich mit der Thematik, bin ich ganz ehrlich, erstmal noch nicht so viel anfangen konnte, aber der Trailer war halt schon rein von der Optik her unfassbar stark. Dann haben wir A24 im Hintergrund, wo man fast behaupten kann, alles, was die in die Hand nehmen, ist wirklich gut. Mhm. Und war dann sehr, sehr gespannt auf den Film, wie er denn jetzt sein wird. Jo, jetzt haben wir das gute Stück geguckt. Und ich bin so voller Gefühle, was diesen Film betrifft, und zwar in alle Richtungen. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich lasse vielleicht erstmal so ein bisschen Meinung ab, dann gebe ich mal an dich weiter und dann arbeiten wir uns mal durch und mal gucken, was der vielleicht
oder wo wir rauskommen.
Was das in mir noch rausholen kann. Also ich glaube, ich fange mal mit negativen Punkten an und gehe auf die positiven raus. Das mag ich immer ein bisschen lieber. Mhm. Ich glaube, mein größtes Problem an Civil War war, dass der Film eigentlich keinerlei Tiefe hat. Also der erzählt dir nicht wirklich viel. Du hast eine Prämisse, die dir hingeworfen wird, nämlich, dass du Kriegsjournalisten hast und eine junge Frau, die angehende Kriegsjournalistin sein möchte und die halt vorhaben, nach Washington D.C. zu fahren, um den Präsidenten zu interviewen. Und das verfolgst du. Aber halt auch immer nur mit dieser Momentaufnahme, was denn jetzt gerade passiert von Ort zu Ort, wo sie denn so hinfahren. Und das verfolgst du halt dann 1:49 lang. Aber du hast keinerlei Informationen über diese Charaktere, wo sie denn so wirklich herkommen. Ich meine, man kriegt zwar schon hier und da ein bisschen was erzählt, aber es ist halt echt nicht viel. Wo kommen sie her? Warum machen sie, was sie machen? Warum sind manche von ihnen vielleicht mit mehr Enthusiasmus dabei als andere, die vielleicht auch schon relativ lange dabei sind, vielleicht auch irgendwo schon resigniert sind. Aber du siehst es zwar, aber du kriegst nicht wirklich ein Gefühl vermittelt, warum es mit ihnen geschieht. Und das fand ich so schade. Und das Ganze bezieht sich dann für mich halt auch noch auf den kompletten Plot, weil du natürlich erfährst, okay, es gibt einen Bürgerkrieg, es gibt einen Präsidenten in Amerika, der wohl er mehr Regime ist, wie dass er frei gewählter Präsident ist, jetzt irgendwie in der dritten Amtszeit, in die er sich selber gehievt hat und dass die Leute halt da keinen Bock mehr drauf haben. Dann hast du wohl halt noch eine private oder Ja, doch, es ist eigentlich eine private Miliz oder das Militär, also aus Texas und Kalifornien. Es ist ja nicht mehr verstaatlicht dann, oder?
Nee, das nicht. Ich glaube, das sind einfach stationierte Soldaten aus sämtlichen Bereichen, die sich dann, gibt es ja noch die Western Front Unit und sowas, also die genau. sich anhand von der örtlichen Lage dort zusammen.
Ja. Ja. Na, also du hast halt aus Texas und Kalifornien ein zusammengeschlossenes Militär oder einen Militärapparat, der halt gegen dieses Regime vorgehen will. Da kriegst du leider aber auch nicht so viel dazu erzählt. Du kriegst halt nur erzählt, dass es ihn gibt. Punkt. Und das fand ich halt jetzt mal so im ersten Step mega schade, weil mich hätte super interessiert, warum die alle machen, was sie machen. Also du kriegst auf jeden Fall mit, dass Kirsten Dunst eine Person ist, die diesen Job sehr, sehr gut macht, die auch sehr angesehen ist in ihrem Job, unter ihren Kollegen, die aber irgendwie müde ist, die ist resigniert, die kann nicht mehr. Und ich hätte gern gewusst, warum. Ich meine, klar, sie ist jahrelang halt Kriegsreporterin, Punkt. So, das kann man natürlich so schlucken und das kann auch ausreichen, ne? Ganz klar. Ich hätte aber halt einfach gern mehr gehabt, weil ich ihr halt auch zutraue, schauspielerisch, dass da mehr gegangen wäre, wenn man ihrer Rolle mehr auf den Leib geschrieben hätte. Das gleiche gilt auch für Wagner Mora, wo ich mir dachte, das ist ein richtig krasser Typ. Also einmal fand ich ihn super sympathisch in seiner Rolle. Das war irgendwie so jemand, ich habe den gemocht, ihm zuzugucken. Gleichzeitig hat er aber auch so Eigenheiten gehabt, die richtig ekelhaft waren, weil er nämlich so eine Faszination für Gewalt hat und auch für die Macht, die dieses Militär ausübt. Und ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wo kommt denn diese Faszination von ihm her? Warum macht er den Job? Was sind seine Beweggründe, diesen Job zu machen? Und warum ist er so fasziniert und fast schon aufgegeilt von dieser Gewalt, die er ständig sieht und die ihm widerfährt? Ich hätte einfach gern gewusst, warum dieser Mensch so ist, wie er ist. Und das Gleiche gilt dann auch für Jesse, gespielt von Kaylee Spaney, die ich sehr cool fand, muss ich sagen. Habe ich jetzt direkt schon ein Auge drauf, was da noch geht in der Zukunft, weil hat mir auch Spaß gemacht, auch wenn da nicht so viel zu holen war, jetzt rein vom Charakter her. Warum will sie denn in diesen Zeiten Kriegsjournalistin werden? Also was ist der Grund, warum das ihr sehnlichster Wunsch ist, weswegen sie sich auch so stark in den Vordergrund drängt? Also das sind alles so Dinge, die mir gefehlt haben und ich hätte mir gewünscht, dass ich das sehe. Oder auf der anderen Seite, wenn ich schon nicht sehe von diesen Charakteren, warum sie so sind, wie sie sind, dass mir zumindest mal das Land erklärt wird und die Umstände in dem Land. Warum ist es so? Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass ein Präsident sich selber als Präsident erklärt und ein Regime aufbaut, dass Leute ihm folgen? Und wie kommt es denn dahin, dass Texas und Kalifornien, die ja zumindest mal, wenn ich das stimmt, wo ich mich so ein bisschen eingelesen habe, weil ich muss ganz klar sagen, ich bin mit der politischen Lage in den USA nicht so vertraut. Also wie gesagt, muss ich mich einlesen, aber wie ich gelesen habe, Texas geprägt von den Republikanern, Kalifornien wiederum geprägt von den Demokraten. Also wie kommt es dahin, dass zwei gegensätzliche Lager sich dann zusammentun, um dann dagegen vorzugehen? Also diese ganzen Konstrukte finde ich hochinteressant, aber du kriegst halt nichts davon erklärt. Ich glaube auch, also ist auch eine Frage dann an dich nachher, ob der Film vielleicht für Amerikaner, wenn die das schauen und auch in Amerika vielleicht viel, viel interessanter ist in Bezug auf die ganzen politischen Situationen, vielleicht damals mit Trump etc. pp. Ist es für die vielleicht irgendwie greifbarer und mit weniger Erklärung plausibel, wie es vielleicht für mich ist als Europäer? Keine Ahnung. Gut, das sind jetzt mal so ein paar Negativpunkte gewesen. Positiv auf jeden Fall ist das Acting. Also ich finde, dass trotz dessen, dass die wenig zu tun haben und wenig erzählt wird, das Acting über jeden Zweifel erhaben ist. Also ich war total involviert in diese Menschen, auch wenn sie mir wenig gegeben haben. Also ich war sehr, sehr gespannt zu sehen, was mit denen passiert, und hatte auch das Gefühl, dass diese Gruppe, die ja relativ schnell zusammengewürfelt wird in der Konstellation, wie man sie im Film sieht, dann doch irgendwie auf mich das Gefühl ausgewirkt haben von, die gehören zusammen irgendwie. Also ich möchte, dass die zusammenbleiben und bin jetzt ganz arg gespannt, was mit denen passieren wird. Ich fand, dass das Sounddesign vermutlich das Krasseste war, was ich seit Evil Dead Rise oder seit Nope im Kino gesehen habe oder gehört und gefühlt habe. Also wir saßen in so D-Box-Sesseln, wo du halt auch wirklich dann haptisches Feedback hast für das, was du auf der Leinwand siehst. Das war ein Kracher, also alter Schwede. Also ich kann an der Stelle nur sagen, wenn ihr den Film gucken wollt, guckt ihn im Kino unbedingt. Ja. Es ist unfassbar, was da im Sounddesign passiert. Also da fliegen einem wirklich die Ohren weg, sodass sich der Film so reinholt in die Szenerie. Ich fand die optische Inszenierung von Alex Garland fantastisch. Also die ganzen Sets, als auch dann wirklich Drohnenaufnahmen oder halt auch Helikopteraufnahmen. Ja, das sah so verdammt gut aus und so echt. Also, boah, das, da muss ich wirklich meinen Hut ziehen. Das hatte ich richtig reingeholt in die Szenerie, gerade zum Ende hin, wenn denn so der große Showdown sich aufbaut. Da war ich wirklich von allen Socken. Ja, so dass es bei mir so ein Hin und Her ist zwischen eben den genannten Gründen, die ich schon gesagt habe, die mir eigentlich dann zu wenig sind für so eine Art von Film, wo man so eine wichtige Sache erzählt, aber dann gleichzeitig halt Schauwerten, die unfassbar stark sind. Und gerade auch, wenn es um das Thema geht, wie agieren denn die Menschen, die dort noch im Land unterwegs sind, vielleicht auch als Miliz, was machen die, zu was sind die imstande, Dinge zu tun, das war halt dann schon sehr, sehr krass. Stichwort hier Jesse Plemons, ja. Das ist halt schon verrückt und nimmt dich halt auch ein Stück weit dann mit, weil da gibt es auch hin und wieder im Film so ein, zwei Shots. Ich sage jetzt nur mal Grube. Da war ich kurz da und musste schlucken. Da hatte ich ein Kloß im Hals und dachte mir, oh, das ist gerade richtig heftig. Und ja, so wandelt der Film jetzt bei mir zumindest mal in meiner Wertevorstellung noch so hin und her zwischen. Ja, hat viele Punkte, die mir nicht gefallen, aber hat dann auch wiederum genügend Punkte, die mir gefallen haben, sodass er für mich unterhaltsam war. Und ja, ich gebe mal an dich weiter. Bin mal gespannt, wie es bei dir funktioniert hat. Mhm.
Also ich fange mal an, dass ich ein absoluter Freund von Alex Garland bin, obwohl ich seinen letzten Film Man nicht gesehen habe. Aber ich fand Annihilation auf eine besondere Art und Weise irgendwie total faszinierend. Mir hat Ex Machina damals komplett die Schuhe ausgezogen und ich mag auch 28 Weeks later, mehr wie 28 Days later. von daher, also der Mann hat schon ein paar Sachen gemacht, die mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen hat er immer, also er erzählt immer Geschichten ohne Charaktere, finde ich jetzt, extrem zu beleuchten. Trotzdem hast du als Zuschauer immer so ein paar Beispiele, wo du jetzt überlegen kannst, okay, fieber ich da mit? Jetzt auch gerade bei Ex Machina. Ich sehe, Domhnall Gleeson, glaube ich, heißt er, Alicia Vikander und Oscar Isaac, genau. Und ich verstehe gefühlt alle Perspektiven, nur schafft es irgendwie Alex Garland jedes Mal, dass ich mich für niemanden richtig entscheiden kann und niemanden so richtig über die Klinge springen lassen will. Also, das ist total verrückt. Du hast immer Charaktere, die irgendwie, da hast du das Gefühl, oh, eben bin ich connected. Die ganze Zeit war ich noch nicht, eben bin ich connected. Und dann schafft es wirklich 2 Minuten später, die einfach wieder einen Glotz vor die Füße zu werfen, wo du denkst, oh, warte mal, jetzt aber doch nimmer. Also es ist total verrückt und ich finde, diese Quintessenz ist Civil War. Du schaust den Film, du bist eigentlich die ganze Zeit neutraler Zuschauer. Gut, man könnte jetzt sagen, diese junge Fotografin könnte so ein bisschen den Zuschauer darstellen, weil sie da so ein bisschen eingeführt wird in das ganze Thema, Sachen sieht, die sie davor noch nicht gesehen hat, weil sie auch noch nicht groß rausgekommen ist und. Aber das wird ja auch irgendwann wieder genommen. Also ich finde, das hat sehr dokumentarische Vibes. Also du bist wirklich immer nur als Zuschauer. Da gibt es keine Identifikationsfigur. So wie du schon gesagt hast. Du hast Wagner Moura zum Beispiel, wo du denkst, hey, ist das ein sympathischer Typ? Und dann siehst du es wieder, wo er sich an absoluter Gewalt aufgeilt. Oder was heißt Gewalt? Aber dieses brachiale Mündungsfeuer, so das ist das, was ihn halt irgendwie aufgeilt. Und dann merkst du wieder, oh nein, das bricht eigentlich mit meinen Ansichten oder wie ich die Sachen sehe. Und das hat es für mich halt saumäßig spannend gemacht. Deswegen, also ich verstehe, was du meinst mit der Kritik im Sinn von, dir hätte mehr Background gefehlt, sei es zu der Story, was passiert, oder zu den Charakteren. Aber ich finde es gerade so interessant, dass du so neutral da drauf schaust und immer selbst versuchst zu connecten und merkst, okay, das funktioniert da nicht. Da funktioniert es aber nur kurz. Und was selber auch mit der Geschichte ist. Und ja, ich glaube, dass da in Amerika noch einen größeren Impact hat, wie jetzt in Europa oder in anderen Teilen der Welt. Aber da wird er wahrscheinlich noch krasser spalten. Mhm. Weil da hast du dann alle, die sich da was Positives wie auch was Negatives rausziehen können. Und da bin ich echt mal gespannt, wenn der offiziell rauskommt, wie das abgeht.
Ja, das war halt auch so das Ding, weißt du, die berufen sich ja auch im Film auf die Pressefreiheit, was ja gerade in den USA ein sehr großes Thema war, auch unter Trump, ne?
Ja.
Und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, okay, ihr reist durchs Land und glaubt euch unter dem Schutz der Pressefreiheit, aber warum soll das denn überhaupt einen Stellenwert in einem so zerrütteten Land haben? Ich hätte gern gesehen, was hat denn die Presse generell als Institution überhaupt noch für einen Stellenwert in diesem durch Bürgerkriegszustände zerstörten Land? Mhm. Warum ist denn die Presse wichtig? Also was seid ihr denn für eine Institution und warum habt ihr eine Wichtigkeit? Weil ich mir denke, man könnte auch auf euch scheißen im Endeffekt, weil du kriegst ja nicht mit, dass irgendwie irgendwo noch großartige Presseinstanzen irgendeine tragende Form haben in dem Film. Weißt du, wenn ich jetzt gesehen hätte, es gibt irgendwie, keine Ahnung, Flugzettel oder sonstiges, wo irgendein wichtiger Punkt wäre, dass es die Presse gibt, das hast du halt leider auch nicht. Ich verstehe, dass der Punkt im Film eingepackt wird, weil er wichtig ist natürlich für dieses ganze, für die ganze Erzählung, die Alex Garland machen will, ja auch gerade in Bezug, wenn man Amerikaner ist und diesen Film guckt, ne, Thema Wahlen, was passieren kann mit jemandem, der sich so hoch ins Amt hieft oder die Presse, dies, das. Das sind ja alles Themen, die Amerikaner ja ständig begleiten und auch beschäftigen, weswegen ich verstehe, warum es da ist. Ich frage mich nur, warum hat man es nicht ein bisschen griffiger gezeigt für Nicht-Amerikaner, weißt du?
Ja, es ist halt, ja, ich verstehe schon, wobei ich jetzt nicht mal weiß, ob das jetzt mit Amerikaner oder Nicht-Amerikaner zu tun hat, sondern es gibt ja keine Szene, es wird sogar einmal angesprochen, da ist doch hier, wie heißt der Schauspieler, den kann ich mir nie merken, obwohl ich ihn super sympathisch finde, Steven Henderson, da wird ja einmal, wie sie da im Hotel sind, wird ja kurz mal darüber gesprochen, dass er, glaube ich, für die Times arbeitet und ob es die überhaupt noch gibt.
Ja, weil,
also es wird ja in Frage gestellt, ob es also diese Zeitung oder dieses Medien Imperium überhaupt teilweise noch gibt, bringen die überhaupt noch Stories? Und ich glaube, ja, das ist halt wieder so ein geiler Interpretationsspielraum im Sinn von, machen die, du siehst ja auch nicht einmal, dass Kirsten Dunst irgendwie, gut, doch, sie wollte Bilder hochladen, gell, im Hotel. Aber wohin weiß ja auch nicht. Es könnte ja auch ihre eigene Cloud sein, dass sie da einfach gesichert sind. Also du kriegst ja zu keinem Zeitpunkt mit, dass sie das irgendeinem Medienvertreter übergibt, der dann wiederum draus was macht. Von daher hast du jetzt die Möglichkeit, entweder du glaubst, okay, das wird es halt noch geben und irgendjemand muss ja darüber berichten und am besten so neutral wie möglich. Deswegen haben sie in gewissen Zonen halt schon einigermaßen Sicherheit dadurch, dass sie einen Presseausweis haben, aber in anderen Regionen ja wiederum nicht, weil es da keine Rolle spielt. Siehe Jesse Plemons zum Beispiel.
Ja.
So, und dann glaube ich, dass es einfach der Punkt ist, wo du halt interpretieren kannst, okay, machen die, also ist vielleicht der einzige Lebenssinn von Wagner Moura zum Beispiel, dieses Interview mit dem Präsident zu führen. Also das Einzige, wo sie sich im Leben noch dran greifen, dass überhaupt das Leben noch einen Sinn ergibt, weil sie sind keine Soldaten, sie können aber auch nicht mehr normal weiterleben, weil das normales Leben gibt es zum Großteil zumindest nicht mehr. Also was sollen sie denn sonst machen, außer ihrem Job nachgehen? Und irgendjemand will vielleicht nach dem Krieg oder während dem Krieg noch die Bilder von Kirsten Dunst. Irgendjemand kauft vielleicht noch dieses Interview mit dem Präsidenten. Also ich glaube, es wird ja vom Film nicht gesagt, das ist jetzt rein mein Interpretationsspielraum oder was ich halt sehe. Aber dadurch, dass du ja siehst, wie sie sich dann auch entwickeln und wie es auch zum Schluss dann, ich will nicht sagen endet, aber das nimmt ja dann teilweise Formen an von, sie berichten neutral, dann kommt es wieder so vor, als wäre es absolute Geilheit auf dieses Foto, egal wie grausam es ist, oder dieser Bericht, egal wie grausam er ist, was dann aber ja in der absoluten Obsession endet zum Schluss, wo es eigentlich nur darum geht, so, wer ist als erstes beim Präsidenten und wer macht seinen Schnappschuss, wer fragt das Statement ab oder. Und da zählt ja dann noch nicht mal mehr ein Leben, ohne dass ich jetzt spoilern will.
Ja. So. Ja, und da kommt halt bei mir wieder diese Denke mit rein. Ich weiß aber nicht, warum die das tun. Also ich weiß nicht, warum die auch bereit sind, ihr Leben zu opfern. Und das ist ja wirklich krass. Also ich dachte mir die ganze Zeit auch beim Film, weil die Szenen, die man sieht, wenn es dann wirklich in so Bürgerkriegszustände geht, das ist verdammt hart. Und also hart im Sinne von, was da passiert in Sachen Gewalt und Krieg und so weiter. Ne? Also, und ich denk die ganze Zeit, was ist denn mit euch los, dass ihr bereit seid, das zu tun? Also was ist denn der Benefit, wofür ich bereit bin, mein Leben zu opfern. Und das habe ich halt irgendwie nicht gespürt. Das hat er mir nicht rübergebracht.
Ja, okay, aber ich meine, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich denke halt, es gibt schon immer Kriegsreporter so und irgendeinen Grund dafür, also, weißt du, wie ich meine? Also, es gibt ja einen Grund, warum die das machen. Ich meine, klar, hätte man den jetzt nochmal besser beschreiben können oder dem Ganzen mehr Futter geben, aber für mich war das einfach so geil, das einfach so als Momentaufnahme zu sehen von Menschen, die sich von A nach B schlagen, um vielleicht ihre Obsession nachzugehen und das ist dann so entwickelt, dass zum Schluss fast nichts mehr zählt, außer dieses vermeintliche Ziel, was man sich noch festgesetzt hat, weil man vielleicht danach gar nicht mehr weiß, was man überhaupt noch machen soll, zumindest das zu erreichen. Aber ich gebe dir recht, also das kann man auf beiden Seiten sehen. Mir hat das völlig gereicht, weil ich das total geil fand, dass das alles so neutral war und dass ich mich da selbst durchwursteln musste. Auf der anderen Seite verstehe ich auch jeden, der halt sagt, ey, sorry, aber so ein bisschen mehr Futter, ein bisschen mehr Tiefe. Aber mich hat es halt zum Schluss in den besten Momenten dann hier an Nightcrawler, heißt das so, mit Jake Gyllenhaal, wo er diesen, genau, wo es dann wirklich zur Obsession wird, so drastisch wie möglich irgendwas zu zeigen, weil das ist, was sich vielleicht zum Schluss verkauft oder das ist das, was vielleicht als das Bild aus diesem Bürgerkrieg überlebt und irgendwann vielleicht in einem Museum hängt und sagt so, das war, dieses Foto wurde da geschossen. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, komplett persönlich abhängig, aber ich kann dir nur sagen, oder euch da draußen, boah, mich hat der Film total weggeblasen. Also komplett. Ich war da, ich war nur Schläge in die Magengrube. Du hast dich manchmal wirklich gefreut, wenn mal eine ruhige Szene zwischendrin war, wo du denkst, okay, jetzt unterhalten sie sich nur. Aber du warst trotzdem immer auf der Hut, weil zu jeder Zeit alles hätte passieren können. Und das fand ich so krass, ehrlich. Also allein so nach den ersten 2 Minuten, was so eine Stille im Kino war, dachte ich, boah, was ein Brett. Ja, und das also entwickelt sich dann bis zu den letzten, was weiß ich, was sind das, 20 Minuten, 30 Minuten zum Schluss, wo ich, also, ich sag mal eins, und das hat jetzt, das ist total Quatsch, dass ich das jetzt aufrufe, aber ich hab das gesehen und dachte, oh Gott, hätte ich mir das damals von hier Battlefield, wie hieß der? Oh shit, Battlefield LA oder Battle LA mit Aaron Eckhart und so, hätte ich mir das damals dort so gewünscht. Obwohl ich natürlich, ich will das jetzt nicht verherrlichen, das ist ja total krank und krass, was da zum Schluss passiert, also jetzt bei Civil War.
Ja. Ach hier, World Invasion, Battle Los Angeles, ne?
Ja, genau, das meine ich, genau. Und, boah, fand ich das so, also zu krass, das mal zu sehen und wirklich halt auch dieses Fingerspitzengefühl von Alex Garland, aber auch in Verbindung mit A24, man könnte ja sagen, das war der erste vermeintliche Blockbuster, den sie produziert haben. Und dieser schmale Grat zwischen, es ist ein Arthouse-Film und du kriegst dauernd wieder irgendeinen Schlag in die Magengrube, hast aber dann auch Bilder und ein audiovisuelles Erlebnis, was dir so dermaßen alles wegbrennt. Also ich war da echt, das war wie eine Achterbahnfahrt für mich. In allen Belangen, also emotional, wie visuell, wie vom Audio her. Boah, ich bin echt weggeflasht. Und ich habe echt lang gebraucht zu überlegen, wie ich den Film bewerte, aber es gibt so, eigentlich gibt es nur einen Punkt, der mich richtig abnervt. Darüber kann ich jetzt nicht sprechen, weil es ein Spoiler wäre. Aber das war schon wieder, musste ich schon wieder mit den Augen rollen, ehrlich.
Das kannst du mir dann gleich nach der Sendung noch erzählen, bitte. Ich bin gespannt.
Ja.
Gut. Wollen wir bewerten?
Ja, können wir gern. Klar, fängst du an?
Gut. Ich fange an. Ich habe dem jetzt 3 Sterne gegeben von 5. Aber das ist jetzt wirklich so meine, ich meine, es ist immer meine persönliche Meinung, ganz klar. Aber der hätte auch 3,5 von mir kriegen können. Also der kriegt jetzt die 3 wirklich nur, weil das so einige Punkte sind, wo ich sage, da fehlt es mir noch ein bisschen an Inhalt, wo ich mir einfach mehr Tiefe gewünscht hätte im Plot als auch in der Charakterzeichnung, weil ich finde, dass der Film es auch verdient hätte, dass er das kriegt. Also das Thema ist groß genug und auch wichtig genug, finde ich, dass man da ein bisschen mehr Augenmerk vielleicht noch nicht mal auf die Charaktere, sondern mehr auf den Plot selber. Ich hätte einfach gern mehr gewusst, was denn im Land eigentlich los ist und warum die Dinge erstmal so geworden sind. Wenn auch nur kurz, das war mir dann ein bisschen zu wenig. Wie gesagt, deswegen von mir 3 von 5, aber das hätten auch 3,5 sein können. Könnt ihr euch aussuchen. Auf der Letterbox habe ich ihm jetzt 3 gegeben. Wie gesagt, der ist in allen Belangen gut und es könnten auch die 3,5 sein. Vielleicht wichtig noch dazu sei erwähnt, A24 steht ja im Hintergrund, auch der Verleih in Deutschland ist ein relativ kleiner Verleih. Ich glaube nicht, dass dieser Film jetzt wochenlang in den Kinos laufen wird. Also ich würde sagen, geht ins Kino, guckt den, weil er ist es wert, auch allein schon wegen dem Thema Sounddesign, was ich vorhin angesprochen habe. Aber macht es jetzt in der nächsten Zeit. Also ich würde schon gucken, dass man den in den nächsten 14 Tagen sich reinzieht im Kino. Einmal, dass er natürlich seinen Benefit macht, aber zum Zweiten auch, der wird nicht lange präsent sein. Weil die Verleiher im Hintergrund, wenn die nicht so groß sind, da fehlen die Mittel, den lange im Kino zu halten. Und wie gesagt, das ist relativ klein gehalten. Deswegen ab ins Kino und dort gucken.
Mhm. Vor allen Dingen könnte es auch der letzte Film von Alex Garland sein, weil er, glaube ich, die Schnauze voll hat von Hollywood. Habe ich gelesen. Der ist jetzt raus, war sein letzter Film. Also ob das jetzt dann nochmal irgendwie in 2 Jahren halt widerlegt ist, weil er irgendwie ein cooles Drehbuch hat oder so, sei jetzt mal dahingestellt, aber jetzt erstmal ist er raus aus der Nummer, hat er keinen Bock mehr drauf, sich mit irgendwelchen Produzenten rumzuschlagen und alles drum und dran, um seine Vision entsprechend umzusetzen.
Ja, da hat er sich aber einen guten Deal geholt, ne? Weil das war bei A24, glaube ich, bis jetzt, oder es ist jetzt gerade der teuerste Film, ich glaube 75 Millionen oder
irgendwas. Ja, zwischen 50 und 75 ist nicht ganz klar, aber ja. Ja, also ich hab's ja schon gesagt, mich hat der Film komplett weggeblasen. Ich hau's direkt mal vorne raus, von mir 4 Sterne und ein Herz, weil ich bin immer noch verrumpelt. Bin gestern aus dem Kino gekommen, hab gefühlt die ganze Nacht drüber nachgedacht. Bis zur jetzigen Aufnahme denke ich drüber nach und wir haben jetzt drüber gesprochen, gefühlt habe ich, also ich habe in mir drin, sagt irgendeine Stimme, ja, warte mal, ihr habt bei weitem noch nicht, da ist noch nicht alles besprochen. Deswegen versuche ich jetzt mal den Rest noch ein bisschen in die Kritik zu quetschen. Also ich finde es einfach super interessant und auch beängstigend, einen Blick auf ein Land zu werfen, was ja teilweise wirklich auch schon Probleme hat. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass andere Länder keine Probleme haben, aber ich meine, wenn man sich überlegt, erstens mal ist man jetzt in einem Wahljahr wieder in den USA, dann hatte man den Sturm auf das Kapitol, was ja auch, ich meine, jetzt nicht 5 vor Bürgerkrieg war, aber also selbst das dürfte ja eigentlich nicht passieren und zeigt halt, wie zerrüttet auch ein Land ist und wie konservative Demokraten alle aufeinanderstoßen, jeder eine eigene Einstellung hat, das Land ja schon in gewisser Art und Weise jetzt nicht gesplittet ist, aber du schon regional festlegen kannst, wer wo sitzt oder verankert ist. Und ich fand es halt einfach so stark, wie das in dem Film umgesetzt wird, was für Bündnisse sich da gründen. Und wie aber auch teilweise auf Leute getroffen wird, die gar nicht mehr wissen, für was sie kämpfen, sondern im einen sind nur, da ist einer in einem Haus, also diese Scharfschützenszene, da ist einer im Haus, die liegen auf dem Boden, die wissen nur, okay, der hat mich jetzt beschossen, ist mir egal, wer das ist, für wen der kämpft, überhaupt, er hat mich beschossen, also muss ich ihn beschießen, weil sonst komme ich hier nicht mehr weg. Und das ist halt echt krass, was halt so ein Bürgerkrieg, also in diesem Film, mit den Menschen machen kann, die dann eigentlich einfach gar nicht mehr wissen, für was und warum überhaupt, oder vielleicht auch nur ein Ziel verfolgen, ohne zu hinterfragen, also ohne das Ziel vielleicht in gewissen Abständen zu hinterfragen, ob das überhaupt noch Sinn macht, sondern das ist einfach festgelegt und dann wird alles getan, um das zu erfüllen, ja, ohne sich vielleicht ein bisschen umzuschauen. Und ja, also ich bin hin und weg, weil ich habe echt, mir hat es den Magen rumgedreht und er hat sich bisher noch nicht wieder zurückgedreht. Das war ein richtiger Impact für mich in allen Belangen. Und ich verstehe deine Kritik im Sinn von Hintergrund zu Figuren oder diesem Disput, also diesem Bürgerkrieg. Ich fand es perfekt so, wie es war, weil ich fand es cool, mich neutral da drauf zu werfen und dass ich damit mache, was ich will. Und nicht zu viel Input krieg, wohin meine Gedanken gehen sollen. Ja.
Ja.
Also daher, ich bin baff. Ich würde auch jedem empfehlen, schaut euch den an, aber es ist wirklich harter Tobak. Obwohl also es ist jetzt nicht so, dass es explizit der ganz fürchterlich brutal ist, sondern es ist mehr die Aktionen, also einmal dieses Mittendrin-Gefühl und dann aber auch Situationen, die einem halt einfach aus dem Kinosessel reißen, ohne dass jetzt Gedärme oder irgendwelche Körperteile durch die Gegend fliegen. Also der ist brutal, ohne explizit zu sein.
Ja, ja, das stimmt.
Ja.
Das trifft's gut.
Jo.
Alright?
Ja, ich denke ja, keine Ahnung. Ich würde jetzt gerne durchgehend einfach reden, aber das wird wahrscheinlich ohne Sinn und Verstand sein. Von daher lassen wir es erstmal dabei, ja.
Alright, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ihr könnt das erste Omen ab heute in den deutschen Kinos gucken und nächste Woche folgt dann Civil War. Beides große Empfehlungen von uns. Dann wisst ihr jetzt, was in den nächsten 2 Wochen zu tun ist. So. Für uns ist auch noch was zu tun, Hendrik. Die Auflösung unseres Filmquiz.
Die heutige Frage war, in welchem Film spielte Jamie Foxx einen blinden Musiker?
Ja, das war dann wahrscheinlich Oh Johnny. Ja?
Ray. Ja, genau, richtig. Ja, Ray, ganz genau.
Von hier, Biopic Ray Charles, ne?
Ja, ganz richtig.
Gut, wer hat es nicht gewusst? Hast du es gewusst? Du hast es gewusst, ne?
Ja.
Ja, okay. Weil du bist ja großer Jamie Foxx-Fan, habe ich gehört.
Ja, vor allen Dingen großer Jamie Foxx und großer Musik- und Biopic-Fan. Ist genau mein Film, nicht.
Ah, schön. Ja. Okay, dann sind wir am Ende für heute. Schön war's. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und was ihr jetzt noch machen könnt, ist bei eurem Podcatcher auf Abonnieren drücken, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich habe auch gesehen, wir haben viele neue Abonnenten jetzt in den letzten Wochen dazugekriegt. Also schön, dass ihr da seid. Geht natürlich hin und folgt auch unseren Social-Media-Kanälen. Wenn ihr das noch nicht macht, könnt ihr auf Instagram machen für eine Handvoll Popcorn. Bei X sind wir auch für eine Handvoll Popcorn. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch bei Patreon oder bei Ko-fi vorbeischauen und uns da noch unterstützen. Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und dann gibt es auch noch die ein oder andere Playlist auf Spotify mit Filmmusik, die wir auch zusammengestellt haben. Meine Fresse, machen wir viel.
Und eine Wishlist, die immer noch prall gefüllt ist mit
Oh ja,
Genau. Hier nochmal kurzer Shoutout an unsere Pile of Shame Wishlist. Die findet ihr auch unter dem Linktree in der Beschreibung, beziehungsweise bei uns auf Social Media. Das ist eine Amazon-Liste mit vielen, vielen Filmen drauf, die auf unserem Pile of Shame sind. Und wenn ihr uns da mal was zuschicken wollt, dass wir da eine Folge drüber machen, dann einfach mal auf den Link klicken. Schaut euch an, was euch da gefällt. Schickt uns einen dieser Filme zu. Dann werden wir den besprechen und der geht dann per Verlosung danach wieder raus an die Community. So, jetzt haben wir es aber.
Ja, alles abgehakt.
Hendrik, ja. Ich bedanke mich. Es war sehr schön heute, weil das wirklich mal seit langem und das, ich meine, mir gefallen alle Filme, die ich gucke, weniger und mal mehr, ja, auch die schlechten, weil letztendlich ist es ja irgendwie, man erweitert ja seinen Filmkosmos, aber heute hat es mich besonders gefreut, weil es jetzt mal wirklich zwei Filme wieder waren, die so richtig großes Unterhaltungspotenzial für mich hatten und auch mir gezeigt haben, warum es wichtig ist, ins Kino zu gehen.
Definitiv.
Und ja, deswegen schöner hätte es nicht sein
können. Nee, sehe ich genauso. War eine richtig coole Folge. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dahin.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw, die besten Podcasts der Welt.